Hallo Welt, das Thema der Woche über Fairness. Bereits in kindlichen Spielen wird Fairness großgeschrieben. Schummeln ist nicht und wer doch schummelt, fliegt raus. Und bei genauerer Betrachtung wird klar, Fairness scheint in Spielen eine besonders wichtige Bedeutung zu haben. Sei es im analogen oder digitalen Sport, in der Erwartung einer angemessenen Belohnung oder in den Lobpreisungen auf Titel wie Dark Souls, die gemeinhin als hart, aber fair gelten. Basierend auf einem Beitrag von Christian Huberts denken wir über die Relevanz der Fairness nach. Außerdem geht es um Through the Darkest of Times, um Komplexität bzw. Unvorhersehbarkeit und um das Faszinosum Warcraft 3 Reforged. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 175 mit
Ramin Siegmund
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 2. Februar und wir sitzen hier in einer, man muss schon fast sagen, sonnigen Gemütlichkeit beisammen, an einer großen Fensterfront, um unter anderem über das Thema Fairness zu sprechen. Aber vielleicht zunächst mal, bevor wir uns dann auch in die Spielewoche und die Presseschau hineinstürzen und thematisch werden. Hallo Ramin, wir sind zu zweit.
Ja, das stimmt. Etwas unerwartet, aber trotzdem schön.
Das ist unsere erste Duett. Ist das unsere erste Duettaufnahme?
Ja, das stimmt.
Ja. Das ist unsere erste Duettaufnahme. Denn, liebe Leute da draußen, es ist tatsächlich so, dass Tobi sich dazu entschlossen hat, vorerst zu pausieren in seiner Teilhabe an dieser Sendung. Einfach aus dem Grund, dass es eine sehr intensive Arbeitsphase ist. Also wir wünschen ihm dabei natürlich viel Erfolg und sind weiter im Gespräch. Und ob Tobi dann, gegebenenfalls Mitte März, werden wir dann nochmal schauen, ob Tobi wieder hinzukommt und in welcher Form. Das werden wir dann nochmal sehen müssen. Aber zunächst mal drücken wir Tobi natürlich alle Daumen, die wir haben. Es sind in der Regel zwei. für diese intensive anstehende Arbeitsphase. Deshalb sind wir auch heute nur zu zweit. Und können uns reichhaltig Zeit lassen, um die Themen zu besprechen.
Absolut, da freue ich mich drauf.
Du hast auch einen Titel mit dabei für deine Spielewoche. Dürfen wir eigentlich schon drüber sprechen? Ja, ne?
Also zumindest laufen die ersten Preview-Folgen auch auf YouTube von angesehenen Leuten. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wann war denn das veröffentlicht?
Ich denke schon. Also ich meine, worüber wir sprechen wollen, ist natürlich Through the Darkest of Times. Mhm. Ich schaue gerade auch noch mal simultan nach, wann hier das Veröffentlichungsdatum ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass Through the Darkest of Times an diesem Wochenende veröffentlicht wird. Insofern stehen wir da unter keinem Embargo und können über alles sprechen. Zur Erinnerung für euch, liebe Leute da draußen, wir hatten über Through the Darkest of Times bereits im Kontext der Hakenkreuz-Debatte viel gesprochen. Wir hatten auch auf der Gamescom des vorletzten Jahres die Through the Darkest of Times Demo gespielt. Und sowohl mit Jörg Friedrich als auch Sebastian Schulz, heißt er, glaube ich, von Paint Bucket Games, gesprochen über Through the Darkest of Times und die Relevanz für die Hakenkreuz-Debatte. Und jetzt ist es soweit, dass es tatsächlich zum Release kommt. Und du, Ramin, machst die Rezension für uns.
Ja, und ich bin sehr happy drüber, weil das ja, du hast schon gesagt, dass in vielen Perspektiven ja durchaus ein wichtiges Spiel ist. Und ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, dass es ein wichtiges Spiel ist. Ob es ein gutes Spiel ist, das werden wir jetzt noch sehen, wenn die Rezensionen zu Ende sind. Ich konnte so das erste Kapitel, also das Spiel ist in mehrere Kapitel unterteilt, habe ich jetzt schon mal gespielt und habe so erste Eindrücke, die jetzt mich noch nicht dazu verleiten lassen würden, zu sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Aber es ist natürlich in mehrerer Hinsicht auch einfach ein Spiel, du hast gerade die Hakenkreuz-Debatte angesprochen, die natürlich auch viel initiiert oder begleitet hat und wo, glaube ich, nochmal mit einem anderen Blick auf das Spiel geschaut wird. Also das wird, glaube ich, ganz interessant werden, da nochmal am Ende der der wirklichen Rezensionsphase nochmal zu einem abschließenden Urteil zu kommen.
Wir planen natürlich eine Rezension, die wir dann auch als zentrale Folge oder als Thema der Woche machen werden. Vermutlich in 1-2 Wochen, denke ich mal. Je nachdem, du musst es erstmal durchspielen. Wir werden dann auch, oder es ist auch angedacht, dass wir dann auch nochmal ein Interview machen mit Paint Bucket Games, um da genauer drüber zu sprechen. Klar ist natürlich, dass Through the Darkest oder die Ausstellung der Demo von Through the Darkest of Times auf der Gamescom hat damals den Stein des Anstoßes oder war der Stein des Anstoßes für die USK, darüber nachzudenken oder dann eben auch das zu tun, tatsächlich die Sozialadäquanzklausel für Computerspiele zu applizieren, sodass es jetzt nunmehr möglich ist, unter gewissen Gesichtspunkten natürlich, Spiele zu veröffentlichen in Deutschland, die ein Hakenkreuz enthalten. Es sind in der Zwischenzeit schon einige Spiele rausgekommen, seitdem diese Entscheidung getroffen ist. Es wurden ja auch nochmal die Wolfenstein-Spiele wurden nochmal neu veröffentlicht. Attentat 1942 ist erschienen. Genau. Und da wird auch noch gerade an Svoboda 1900 irgendwas, weiß ich jetzt die Jahreszahl nicht mehr, aber auch an noch einen zweiten Titel in einer ähnlichen Art und Weise gearbeitet. Frage ich mich natürlich, du spielst es jetzt auf dem PC. Wir haben eine Steam-Kopie bekommen. Das ist natürlich auch nochmal wichtig zu erwähnen als Disclaimer. Ja, also es ist eine Rezensionskopie, die wir bekommen haben, Rezensionsmuster. Wie fängt das Spiel eigentlich an?
Das Spiel fängt, also man hat ja bei solchen Spielen, sag ich mal, solchen historischen Spielen, die in der NS-Zeit sind, da hat man ja eigentlich die Grunderwartung, dass es in irgendeiner Form düster sein muss. Und ich finde aber, das Spiel fängt hier einen guten Anfangston, stimmt einen guten Anfangston ein. Es fängt nämlich mit Regen an. Also man hört erstmal Regengeplätscher und in diesem Regengeplätscher sucht man sich seinen Charakter aus. Beziehungsweise kurz davor gibt es eine schön auf Deutsch gesprochene Einführung in die Zeit 1933, also was passiert sozusagen, die Nazis, Hitler übernimmt sozusagen die Rolle als Reichspräsident und man selber wird bereits eingeführt als eine Person, die bereits jetzt schon ahnt, dass jetzt schlimme Zeiten auf Deutschland zukommen. Das heißt, man ist sozusagen nicht jemand, den das der vielleicht erstmal sympathisiert, sondern man wird direkt eingeführt als jemanden, der eigentlich dagegen ist und der jetzt sozusagen auch sich entscheidet. Diese Entscheidung wird einem vorweggenommen, eine Art des Widerstandes zu formieren. Und dann geht's in die Charaktererstellung.
Was sind da so die Auswahlmöglichkeiten, wenn ich jetzt so eine Figur
ja.
Das hat ja einen sehr spezifischen Artstyle, muss man
ja
sagen.
Ja, da muss ich auch noch, also da kann ich jetzt schon mal sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich diesen Artstyle, wie er mir gefällt. Er ist auf jeden Fall sehr speziell. Man hat gewisse Möglichkeiten, das Gesicht zu verändern, die Frisur zu verändern. Nicht sehr viele, muss man sagen. Also, was aber, glaube ich, in dieser Art von Spiel ehrlich gesagt auch nicht, also das hat mich nicht gestört. Das wäre in einem richtigen RPG anders. Hier bin ich auch nicht, also ich bin da nicht der Spieler, sondern man spielt einen Charakter, der einen Namen hat. Jetzt ist peinlicherweise mir mein Name entfallen, aber zum Beispiel Mareike Bauer.
Also es ist sozusagen
Lotte.
Zufallsgenerierter
genau, es
Name.
Ist Zufall generiert und es sind gewisse soziale Herkünfte zufallsgeneriert, die man aber immer neu auswürfeln lassen kann. Ist man Sozialist oder ist man eher liberal-moderat? Das war bei mir der Fall. Oder ist man Kommunist? Also man hat sozusagen so eine gewisse soziale Herkunft, die erstmal vorgegeben wird, wo erstmal nicht steht, ob das, was das einem bringt. Also Kommunist bringt einem jetzt nicht irgendwie +2 in, weiß ich nicht, Werte. Man hat auch erstmal keine, man hat
+2 in Arbeitskampf.
Ja, genau. Man hat gewisse Fähigkeiten, sowas wie Geheimhaltung, Stärke gibt es auch, Empathie. Aber man weiß erstmal nicht, was das ist, sondern man sucht sich da eigentlich den Charakter erstmal ja, relativ unbedarft aus, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, ich spiele solche Spiele dann auch mal gerne als Rollenspiel. Also ich habe dann auch versucht, okay, wie würde mein Charakter, der liberal-moderat ist, jetzt sozusagen in der Zukunft seine Entscheidung treffen? Und das macht manche Sachen doch schon ganz interessant.
Wieso in der Zukunft?
Ja, also weil natürlich, also ich meine jetzt in der Zukunft des Spieles, weil
also für dann, künftige kommende Entscheidungen.
Genau, die kommenden Entscheidungen, die man so treffen kann. Ich kann ja mal einen Schritt weitergehen,
ja.
Wenn die Charaktererstellung fertig ist, dann geht man ins eigentliche Spiel über. Und zwar landet man sozusagen, jede Runde, das Spiel in mehrere Runden unterteilt. Und beginnt immer mit einer Zeitungsschau. Es werden immer so drei Schlagzeilen einem gezeigt, die sozusagen die ja, die Ereignisse der aktuellen Woche darstellen. Also zum Beispiel, dass der Reichstag brennt oder dass plötzlich ein Gesetz erlassen wurde, das nicht mehr gestreikt werden darf. Also die sozusagen so ein bisschen das Feeling einnehmen. Jede Runde geht eine Woche. Und ja, und dann switcht das Bild zu deiner, ja, zu deinem kleinen Versteck, wo du mit deinen Kumpanen bist. Du kriegst noch zwei weitere Mitstreiter oder Streiterinnen, die auch einen Namen haben, die auch ihre Eigenschaften haben. Und dann ist das Haupt-Gameplay-Mechanik ist, dass du auf einer Stadtkarte entscheiden darfst, welche Aktionen du sozusagen ausführst, um Widerstand zu leisten. Und das ist oftmals gar nicht so sehr erstmal actionreich, wie man sich das vorstellt, wie ein Film, dass man sozusagen sofort beginnt, Brandsätze zu basteln und so, sondern das beginnt am Anfang erstmal mit viel Gesprächen. Das fand ich ganz interessant. Also man redet erstmal. Und das ist ja auch irgendwie auch klar, es ist jetzt die erste Zeit, man beginnt in den ersten Wochen, da ist vielen noch gar nicht klar, was eigentlich in dieser Zeit passiert. Und man sammelt Geld, man sammelt Unterstützer. Also es gibt zwei wichtige Ressourcen. Das eine ist Geld, Es gibt zwei wichtige Ressourcen. Das eine ist Moral. Wenn die auf Null fällt, ist der Widerstand gebrochen. Das heißt, die Gruppe geht auseinander. Und das zweite sind Unterstützer. Also quasi die Leute, die neben den Charakteren, die man selber steuern kann und befehlen kann, einen eigentlich Rückhalt geben durch zum Beispiel Spenden. Also durch Geld, die man wiederum in den Erfolg von Aufträgen einsetzen kann.
Das ist sozusagen die strategische Runde. Ich habe das nämlich auch bei der Demo so in Erinnerung, in der man dann sozusagen die jeweiligen Aktionen entsprechend verteilt und sagt, Figur hier geht dann dahin und sammelt irgendwie, versucht irgendwie Geld einzusammeln. Figur hier geht dahin und versucht irgendwie, was weiß ich was, mit Leuten, die potenziell als Widerstandskämpfer in Frage kommen, irgendwie zu kommunizieren oder Flyer verteilen, solche Geschichten.
Genau.
Und was passiert dann, wenn ich jetzt habe ich diese ganzen Sachen so verteilt entsprechend und dann drücke ich irgendwie auf Start?
Genau, dann werden diese Aufgaben sozusagen ausgewertet und jede Aufgabe wird immer mit einem Text eingeleitet, die sind immer standardisiert in der Regel und es passieren eben mal Dinge, also mal, wenn die Aktionen können unterschiedlich gut glücken und ein unterschiedliches Erfolgserlebnis geben. Das wird aber immer die Chance und man kann zum Beispiel, wenn man sich Papier kaufen geht für Flugblätter, dann kann man, wenn man eine Person hinschickt, 1 bis 2 Blätter bekommen. Das weiß man aber nicht, wie viel man letzten Endes bekommt. Und wenn man vielleicht noch eine weitere Person dazu nimmt, die sogar noch vielleicht sehr, sehr gut mit Leuten reden kann, dann bekommt man vielleicht sogar 2 bis 4. Aber was dann letzten Endes, man hat sozusagen so eine gewisse Range, die man abschätzen kann. Und dann wird mit Hilfe von Text sozusagen das Ergebnis beschrieben. Das heißt zum Beispiel, die Unterstützer, man bittet um Spenden und die Unterstützer sind eigentlich entsetzt, was da passiert und sind deswegen total willens, dir Geld zu geben, weil sie an die gute Sache glauben. Das ändert sich mit der Zeit aber auch ab und zu. Also durch die Situation und so weiter werden Dinge auch verändern sich. Und dann bekommt man Ressourcen. Geld oder Papier oder neue Unterstützer. Die Moral erhöht sich. Sowas.
Es finden auch zwischendurch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so Visual-Novel-artige kleine Sequenzen statt, in denen man Entscheidungen trifft.
Ne? Das ist zwischen den Runden, ja. Genau. Also immer mal wieder, nicht in regelmäßigen Sachen, sondern ich glaube dann wirklich auch, da man ja immer wirklich wöchentlich voranschreitet in den zeitlich dafür geeigneten Momenten, wie du gerade gesagt hast, erlebt man kleine Graphical Novels, in denen ja du als die Person, die du impersonierst, Dinge erlebst auf den Straßen in dieser Zeit. Also das Erste, was du erlebst, ist, wie ein älterer Jude von, SS-Braunhemden genannt, sozusagen drangsaliert wird. Und du hast meistens immer zwei bis drei Möglichkeiten, wie du reagierst. Und was ich immer ganz interessant fand, in jeder Situation, die ich bisher hatte, war immer bereits in der allerersten Entscheidung, meistens ist das nur, du kriegst in der Ferne irgendwas mit, irgendwas passiert dort hinten. Du hast dann immer schon die Möglichkeit, dreh dich um und geh.
Ja.
Und ich finde, aus dem Rollenspielaspekt habe ich das teilweise auch gemacht, weil in manchen Situationen ich gesagt habe, die Person würde wahrscheinlich jetzt umdrehen und gehen.
Ich habe genau diese Sequenz auch gespielt. Natürlich, das war ja die Teil der Demo damals, oder in der Demo war es auch so, dass irgendwie das erste Kapitel verfügbar war, und das habe ich auch gespielt, fällt mir gerade so ein. Genau das mit diesem älteren Herren, der dann von irgendwie der SS oder was das war, irgendwie drangsaliert wird.
Zumindest, genau, Befürwortern.
Genau, und da erinnere ich mich auch daran, dass ich mich dann erst auf so eine Art Konfrontation mit denen so ein bisschen eingelassen habe. Ich habe versucht, dazwischen zu gehen. Als es dann aber darauf hinaus lief, sozusagen, dass sie mir dann selber auch an den Kragen wollten, habe ich mir die wichtige Frage gestellt, stehe ich jetzt sozusagen für meine Werte ein, kämpfe dafür, riskiere dadurch aber auch möglicherweise, dass nicht nur ich irgendwie festgenommen werde, sondern möglicherweise auch der Widerstand, den ich ja anführe, auffliegt, und habe mich deshalb kurz vor Eskalation dazu entschieden, umzudrehen und zu flüchten.
Ich habe ähnlich mich da verhalten, und das lag aber, wie gesagt, auch an einem Rollenspiel, denn das Spiel hat mir, wie gesagt, meinen Charakter gegeben, unter anderem mit der Info, dass ich von Beruf Krankenschwester war. Und ja, ich finde, das hat mir viel ausgemacht. Ein anderer Charakter, vielleicht ein Anwalt oder ein Arbeiter, der hätte, also in meiner Rolle, da hätte ich mich vielleicht sogar entschieden, früher abzubrechen. Die Krankenschwester hat erstmal alles versucht, diesen Mann zu helfen, aber genauso wie du, wir haben dann so eine Lösung gefunden, aber diese Person ist nicht auf Konfrontation aus. So.
Siehst du denn hinter diesem, das ist ja, im Grunde ist es eigentlich ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Visual Novel Einfügungen zwischendurch. Ja. Hast du das Gefühl, ist natürlich jetzt noch schwierig zu beurteilen, dass das ein strategisch auch spannendes Spiel wird? Also ist da Substanz, ist da spielerische Substanz? Hast du das Gefühl, gewichtige Entscheidungen auch zu treffen? Ähnlich beispielsweise eines This War of Mine, weil das ist vielleicht einer der naheliegendsten Vergleiche, die man ziehen kann?
Das ist eine gute Frage, und wie du schon sagst, ist das schwer zu beantworten. Ich finde die Grund-Play-Mechanik, also wenn ich sozusagen in den reinen Runden-Strategie-Aspekten bin, wo ich Charaktere verteile, wo ich sozusagen abschätze, bringt es mir jetzt eher was, zwei oder drei Papiere zu bekommen, wann lohnt es sich sozusagen auch mal alle was Schönes erleben zu lassen und gar nicht zu agieren, da habe ich wenig bisher das Gefühl, dass es da wirklich gravierende Entscheidungen gibt, im Sinne von, dass ich da wirklich vor moralische Dilemmata gestellt werde. Das ändert sich, glaube ich, aber mittlerweile. Also ich habe jetzt das erste Kapitel, da ist noch alles ziemlich ruhig. Und nichtsdestotrotz beginnt da am Ende des Kapitels auch mal Dinge wie zum Beispiel, dass einzelne deiner Charaktere verhaftet werden. Also man wird immer öfter auch gesehen, man hat immer mehr, man wird bekannter, und dadurch werden alle Aktionen gefährlicher. Und gleichzeitig findet auch hier manchmal die Situation statt, dass in den Runden deine eigenen Charaktere manchmal mit Bedürfnissen kommen. Zum Beispiel bekommt eine Kollegin, die für dich arbeitet, die Jobmöglichkeit, bei einem SS-Offizier Putzfrau zu werden. Und die sozusagen sagt, das wäre doch ideal. Ich könnte da richtig Informationen rausholen,
ja, infiltrieren.
Ja. Rennen in die Organisation
von innen. Und da kann man dann auch entscheiden, ob man das möchte oder nicht.
Ja. Und daraus entwickeln sich dann immer wieder auch weitere Geschichtsstücke. Das sind so Dinge, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, Dinge, die vorher sehr gut klangen, werden im Verlauf des Krieges plötzlich kriegen einen Turn, und es wird mir plötzlich zu heiß als Anführer, und dann muss man sich rechtfertigen vor seinen Charakteren, die dann irgendwann auch keine Lust mehr haben und kein Vertrauen mehr gewinnen und dich eventuell auch verraten können oder also ja, aber die sage ich mal, die grundsätzliche Spielmechanik von Ressourcen verwalten und verteilen, die ist relativ klassisch, würde ich sagen.
Mhm. Also ich würde sagen, sind das mal interessante Ersteindrücke. Wir werden dann ja in ein, zwei Wochen, wirst du es dann wahrscheinlich durchhaben, wir werden dann noch eine komplette Rezension machen und werden dann auch nochmal ein Interview führen und im Gespräch nochmal so ein bisschen die tiefergehenden Bedeutungspotenziale vielleicht auch von Through the Darkest of Times erörtern. Ich habe tatsächlich, ich mache meine Spielewoche sehr kurz. Zunächst mal möchte ich eine Sache machen, die jetzt nicht ausnahmsweise mal was anführen, was nichts mit Spielen zu tun hat. Und zwar bin ich seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Apple TVs und habe in diesem Kontext auch diesen Apple TV Plus Dienst bekommen. Den bekommt man für ein Jahr kostenlos zur Verfügung, wenn man sich ein Apple TV oder ein, ich glaube auch ein neues iPhone kauft, und bin deshalb jetzt bei diesem neuen Streaming-Dienst unterwegs und wollte einfach nur einmal ganz kurz anführen, dass ich mir mittlerweile drei Serien dort angeschaut habe. Muss man tatsächlich sagen, es gibt eine sehr geringe Auswahl. Mhm. Es gibt, glaube ich, nur zwei Filme, davon ist einer ein Dokumentarfilm, und es ist wirklich ein sehr limitiertes Angebot. Insgesamt ja, vielleicht acht, neun Dinge, inklusive dieser beiden Filme und dann noch ein paar Serien. Also die drei Serien, die ich mir angeschaut habe, sind For All Mankind, eine Serie, die sozusagen annimmt, wie wäre es eigentlich, wenn in den 60er Jahren es den Russen gelungen wäre, zuerst auf den Mond zu fliegen und das komplette Space Race, was ja dann sozusagen mehr oder weniger sein Ende nahm, im Zuge des Kalten Krieges immer weiter eskaliert. Mhm. Und erzählt in der Zeit zwischen den 60ern und 80er Jahren. Super spannend. Little America habe ich jetzt kürzlich erst angefangen. Eine Anthologie, in der also jede Folge ihre eigene kleine Geschichte erzählt. Immer kleine, wunderschöne Geschichten über Personen, die in die USA migrieren. Und jetzt gerade fertiggestellt Servant, so eine Horrorserie, in der es über so eine Familientragödie geht. Also alles super spannende Produktion. Ich hatte hier, und das ist der Grund, weshalb ich das erwähne, ich bin ja schon lange bei Netflix unterwegs, mhm, und habe da oftmals das Problem, dass ich dann irgendwie so viele Sachen sehe, das ist alles so interessant. Dann sehe ich irgendwie entweder das Vorschaubild sieht toll aus oder es hat mir jemand empfohlen oder ich weiß aus Rezensionen, dass es vielleicht eine interessante Produktion für mich ist. Dann setze ich das auf meine Watchlist und dann schaue ich es dann nie.
Genau.
Ja? Ja, also so, wie man halt Netflix so benutzt. Ne?
Klassisch,
ja. Und ich finde tatsächlich, dass Apple TV macht hier so ein paar Sachen einfach sehr gut. Gerade diese Limitierung ist schon sinnvoll irgendwie. Also klar, sie werden das weiter ausbauen und sie müssen das auch spätestens wenn das wirklich Geld kosten soll, dann müssen sie da ein größeres Angebot schaffen. Aber es ist eigentlich auch ganz nett zu sagen, ich schaue mir jetzt irgendwas darauf an, ich weiß, es gibt irgendwie nur diese 4-5 Sachen so und dann, da wird auch was dabei sein, was mir jetzt nicht so gut gefällt wie die bisherigen Dinge, aber bisher habe ich das Gefühl, ich springe immer in so Sachen rein, von denen ich noch nie was gehört habe und es ist immer irgendwie auch gut und sehenswert. Und was ich auch toll finde, ich verachte diese Sache bei Netflix und auch bei anderen Streamingdiensten, dass die Credits abgeschnitten werden. Ah. Und dann immer sofort minimiert sich das Fenster und dann kommt immer schon jetzt ja, irgendwie
wollen
so.
Sie jetzt ja, genau,
das nächste. Und nicht nur wollen sie jetzt weiterschauen, sondern in 5, 4, 3. Und ich denke mir so, ich bin gerade noch dabei, emotional zu verarbeiten, was ich gerade gesehen habe. Und Apple TV Plus macht es halt nicht. Sondern die Credits laufen immer bis zum Ende durch. Und wenn sie dann durchgelaufen sind, dann fängt ein Timer an für die nächste Folge.
Ah, schön. Also du interpretierst das geringe Angebot positiv gefasst als eigentlich ein Plädoyer gegen das Binge-Watching und die Überbevölkerung von Filmmöglichkeiten, die man so hat.
Ja, Binge-Watching ist tatsächlich auch eine interessante Sache, weil das kann man einerseits tun. Es gibt schon auch die Serien, die abgeschlossen sind, For All Mankind, Servant beispielsweise, kann man auch natürlich am Stück sich zu Gemüte führen, wobei man auch sagen muss, im Vergleich zu Netflix ist das Apple TV Plus Modell überwiegend eines, bei der tatsächlich auch jede Woche dann eine Folge veröffentlicht wird. Da warte ich dann tatsächlich, bis die ganze Staffel raus ist, bevor ich es anfange.
Ah, okay.
Aber
kannst du dich da nicht zurückhalten?
Ich kann mich zurückhalten, weil ich weiß natürlich, dass wenn ich das anfange, dann werde ich involviert sein in die Geschichte. Und dann immer eine Woche zu warten, bis dann sozusagen die nächste halbe Stunde irgendwie der Geschichte erzählt wird, das ist mir zu träge. Dann nehme ich lieber irgendwie, warte ich lieber 5, 6 Wochen, bis es fertig ist, ja, bis alle Folgen raus sind und schaue sie dann innerhalb von einer Woche irgendwie jeden Abend eine Folge oder so. Mhm. Oder auch 2, je nachdem. Oder auch 3. Oder vielleicht einfach alle.
Ja.
Aber ja, das ist also Apple TV Plus hatte ich jedenfalls, habe ich sehr viel Zeit mit verbracht und deshalb etwas weniger Zeit, muss ich leider gestehen, mit Octopath Traveler. Dennoch liebe ich Octopath Traveler sehr, fantastisches JRPG. Ich finde hier tatsächlich betonenswert, ich habe ja schon einzelne Aspekte innerhalb der letzten Wochen, der letzten Folgen herausgegriffen, einmal die ästhetisch wahnsinnig zauberhafte Gestaltung der Spielwelt, die Retro-Nostalgie, die damit einhergeht, die Vielzahl an Figuren, 8 an der Zahl, die einem zur Verfügung stehen und in ihrem sowohl in ihrem Wesen als auch in ihren Fähigkeiten sehr unterschiedlich sind. Dann natürlich die Kämpfe, das ist das, was ich auch nochmal spezifisch unterstreichen würde, fällt mir mehr und mehr auf. Die Kämpfe sind tatsächlich so präzise gestaltet, dass ich immer das Gefühl habe, ich würde ein kleines Puzzle lösen. Und Sid Meier hat ja mal gesagt, ein gutes Spiel ist eine Aneinanderreihung von interessanten Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Paradigma beschreibt auch sehr gut, was Octopath Traveler eigentlich macht. Ich bin ständig in der Situation, interessante Entscheidungen treffen zu müssen. Auch Skillsystem, nur ganz kurz.
Gerne, auch länger. Wir haben ja Zeit, das hast du ja gesagt. Wir sind zu zweit, wir haben Zeit.
Aber nur ganz kurz zum Skillsystem, ja. Weil das ist was, wovon ich noch nicht berichtet hatte. Das Skillsystem ist relativ spannend. Es gibt, jede Figur hat sozusagen ein festgelegtes Kontingent an Skills, die erlernt werden können. Und die kosten aber sozusagen, man sammelt natürlich durch also Erfahrungspunkte, durch Kämpfe, sogenannte Job-Points heißen die tatsächlich. Man levelt also separat auf und die Job-Points werden dann für die Skills investiert. Und man kann sich die Reihenfolge der Skills komplett frei aussuchen. Das heißt also, man schaut die Liste durch und überlegt sich, welche Skills sind jetzt für mich zu diesem Zeitpunkt am ehesten nützlich. Und in dieser Reihenfolge schaltet man sie dann frei. Sie werden dann natürlich immer teurer mit jedem Skill-Kauf. Ebenso gibt es die Möglichkeit, ich hatte ja von den 8 Figuren erzählt, dass diese jeweiligen Figuren noch einen zweiten Job annehmen können, sozusagen eine zweite Rolle übernehmen, die man im Laufe des Spieles freischaltet, sodass ich zum Beispiel jetzt die Situation habe, dass Primrose, die Tänzerin, die üblicherweise mit ihrem Dolch arbeitet, also eine Assassine quasi ist und in ihrer Rolle als Tänzerin oder ihrem Job als Tänzerin vor allem bufft und debufft. Die ist jetzt zugleich auch noch Cleric und hat deshalb noch Heilmagie mit hinzu, was natürlich sich ideal paaren lässt mit dieser Rolle des Buffens und Debuffens. Ja, also hat man irgendwie eine sehr. Man kann es aber auch immer individuell zuweisen und auch wieder verändern.
Hat das auch optische Veränderungen? Also sieht die Tänzerin, zieht sie sich mehr an, wenn sie Klerikerin wird? Ich würde jetzt mal, ich weiß es gar nicht, ja. Aber ich hätte jetzt mal angenommen, dass in einem JRPG eine Tänzerklasse wahrscheinlich relativ leicht bekleidet
spärlich, ist. Extrem spärlich bekleidet, wobei man muss auch sagen, das sind ja nur so kleine 16-Bit-Figürchen.
Insofern will ich gar nicht kritisch sehen, nur
es ist ein bisschen, also die Darstellungsweise ist sehr rudimentär, aber ja, tatsächlich, ist mir auch aufgefallen, fand ich auch irgendwie echt charmant, dass sie dann immer so eine leichte Veränderung des Kostüms haben. Anstatt dieses dünnen roten Seidenkleides, was irgendwie Primrose dann trägt als Tänzerin, trägt sie dann so ein etwas verhüllenderes weißes Kleid. Und dadurch, ich glaube tatsächlich, es ist schlichtweg einfach für jede Figur gibt es für jede Rolle das entsprechende Outfit. Und das passt sich
das
dann
auch. Das finde ich aber nett. Also ich mag so Kleinigkeiten, wenn Entscheidungen, die ich treffe, nicht nur in der Statistik oder im Kampfmenü sich verändern, sondern auch optischen Einfluss haben. Das gefällt mir einfach. Das sind ja Kleinigkeiten, aber das sind Details, die gefallen.
Ja, da ist natürlich Octopath Traveler voll davon. Ich glaube, in der nächsten Woche oder übernächsten Woche werde ich dann noch mal ein bisschen genauer auf die Geschichte eingehen, weil ich bin 50 Stunden drin. Ne? Also ich spiele das schon jetzt echt seit langer Zeit. Und ich bin jetzt erst, ich habe aber auch sehr gründlich gespielt und mir sehr viel Zeit gelassen, bin jetzt erst in der zweiten Instanz sozusagen der Geschichte. Ja, also jede Geschichte wird ja immer wie so eine Zwiebel, bewegt man sich immer im Kreis durch die Städte, oder kann man zumindest, so jedenfalls habe ich es mir überlegt, bin ich jetzt dabei, die zweite Instanz der Erzählungen der einzelnen Figuren freizuschalten. Also Octopath Traveler nach wie vor unbedingte Empfehlung, fantastisch, vor allem auf einer Switch. Sollen wir uns in die Presseschau begeben?
Können wir gerne machen.
Ja, dann machen wir das. Ja. Gehen wir hinüber in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben jetzt 3 Artikel dabei. Ich beginne mal mit einem Artikel, der durchaus eine Herausforderung war. Warum, kann ich gleich nochmal genauer sagen. Es geht um den Beitrag Complexity and Noise in Games von Elliot George auf seinem Blog elliotgeorge.net. Dieser Beitrag oszilliert, würde ich sagen, zwischen sehr technischen Überlegungen einerseits und theoretischen Abstraktionen andererseits. Es geht sehr viel um Spielstruktur, Spielsysteme, hat auch sehr viel systemtheoretische Terminologie. Es wird deshalb nicht ganz so einfach, ihn auf den Punkt zu bringen, aber ich will zumindest mal den Ansatz beleuchten, der hier verfolgt wird. Vielleicht auch, um euch, liebe Leute da draußen, oder auch dich, Ramin, auf den Geschmack zu bringen, diesen Artikel sich vielleicht auch nochmal genauer anzuschauen. Eine der wichtigsten Leistungen, das greife ich auch gleich nochmal auf, ist, dass in dem Artikel Elliot George einige wichtige Begriffe definiert, die im Sprachgebrauch durchaus verbreitet sind, auch im alltäglichen Sprachgebrauch, aber oftmals durcheinander gehen. Das sind Begriffe wie Komplexität, Kompliziertheit, Noise, Chaos, Umfang und Detail. Die Begriffe sind alle eigentlich natürlich auf Englisch. Ich habe jetzt teilweise sie auf Deutsch übersetzt. Bei Noise war ich mir jetzt nicht so sicher, wie ich das am besten übersetzen sollte. Deshalb habe ich es so gelassen.
Ja.
Im Kern geht es darum, inwiefern sich Muster in Spielmechaniken ausfindig machen lassen, inwiefern diese Muster die Spielmechanik auflösen können, also sozusagen die eine das Spiel als solches dadurch kaputt gehen kann, dass man alle möglichen Alternativen oder alle Wendungen, die das Spiel nehmen kann, antizipiert und welche Rolle andere SpielerInnen dabei haben. Eine zentrale Eigenschaft, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, auf die wir uns aber etwas mehr fokussieren müssen, ist der Begriff der Unvorhersehbarkeit. Hier sagt Elliot George Folgendes. Games are about prediction. Every decision a player makes is based on predictions about how the system works and how it will respond to the player's actions. Mhm. Dabei ist es so, dass umso mehr Erfahrung eine Spielerin in einem Spiel sammelt, desto leichter fällt es natürlich, künftige Spielsituationen zu antizipieren. Der Begriff hier, der das beschreibt, ist die praktische Unvorhersehbarkeit. Denn praktische Unvorhersehbarkeit lässt sich durch Erfahrung, durch Wissen und auch durch Informationen, die man bekommt, reduzieren. Im Grunde ist es sehr ähnlich, hier vielleicht der Hinweis auf die Folge der letzten Woche, zu diesem Begriff des Gaming Capitals. Denn da ist es ja auch so, dass umso besser ich ein Spiel bzw. ein Spielgenre kenne, desto eher kann ich das Spielgeschehen vorhersehen. Einfaches Beispiel dazu, die Beispiele sind nicht im Artikel, ich habe welche ergänzt zum einfachen Verständnis, wäre sowas wie Wegfindung, in welche Richtung muss ich als nächstes gehen. Ja? Ist was man intuitiv tut, wenn man mehrere Spiele schon gespielt hat oder wenn man ein Spiel bereits kennt, dann weiß man, in welche Richtung man sich bewegen sollte. Wohingegen, wenn man mal einer Person zuschaut, die das noch nie gemacht hat, ich hatte diese Erfahrung bei Journey häufiger, ist es dann so, dass da eine sehr große Desorientierung erstmal herrscht. Allerdings gibt es auch noch eine zweite Form der Unvorhersehbarkeit, nämlich die prinzipielle Unvorhersehbarkeit. Prinzipielle Unvorhersehbarkeit lässt sich nicht reduzieren. Egal wie oft ich einen Würfel werfe, habe ich mir dazu überlegt, das Ereignis vorauszusagen bleibt immer gleich schwer. Ja? Egal, ja. Was ich über diesen Würfel weiß oder welche Informationen ich kenne, ich weiß, die Chancen sind alle gleich. Ich würde hier vermuten, das ist auch wieder ein kleines Insert von mir, dass die praktische Unvorhersehbarkeit primär für skillbasierte Spiele relevant ist. Etwas, was Roger Calois als Argon bezeichnet, ja, also Spiele, in denen ich sozusagen auch besser werden kann, wohingegen die prinzipielle Unvorhersehbarkeit primär für Glücksspiele relevant ist, Alea im Sinne von Roger Calois, denn da soll es ja eben gerade so sein, dass ich nicht vorhersehen kann, wie das Spiel sich möglicherweise entwickelt. Üblicherweise kommen jetzt aber beide Formen der Unvorhersehbarkeit in ein und demselben Spiel auch vor. Prinzipiell unvorhersehbare Dinge werden dabei als Noise wahrgenommen. Ja, also sie können nicht beeinflusst werden, sie können auch in die Kalkulationen der Spielerin nicht einbezogen werden. Das heißt also, Spielerinnen müssen im Laufe des Spieles Informationen, die ihnen bei der Reduktion von praktischer Unvorhersehbarkeit helfen, von Noise unterscheiden. Ja, also auf der einen Seite werden sie konfrontiert, sie werden mit Noise konfrontiert und müssen filtern, welche der Aspekte, oder Entschuldigung, nein, sie werden mit Informationen, Information ist auch schon der falsche Begriff, sie werden mit Dingen konfrontiert,
ja,
und müssen dann unterscheiden, welche dieser Dinge nehme ich als Information an, um die praktische Unvorhersehbarkeit zu verringern und sozusagen den Spielverlauf vorhersehen zu können. Und welche dieser Dinge sind Noise, sind beispielsweise die Ästhetik der Figurengestaltung und so weiter, die aber jetzt für die künftigen Spielsituationen nicht beeinflussbar oder nicht relevant ist. Also es geht immer um ein Filtern von Noise und Informationen.
Ja, aber reagieren muss ich auf beide, oder?
Du musst in Noise insofern reagieren, als dass du sie, also Noise kann natürlich, das betont Elliot George auch, kann natürlich auch einen Moment von Spannung erzeugen, kann auch interessant sein, kann auch schön anzuschauen sein, klar. Aber letztendlich musst du ist vor allem die Herausforderung, Informationen von Noise zu unterscheiden. Am Beispiel der Wegfindung kann man das vielleicht auch nochmal machen. Ich muss unterscheiden, lernen, welche der Wege, die hier zur Verfügung stehen, sind Wege, die ich tatsächlich gehen kann und welche sind zum Beispiel Türen, die grundsätzlich verschlossen sind, wie man so oft in Spielen hat. Ja? Ja. Wo, da muss ich nicht zu jeder Tür hinlaufen und sie ausprobieren, wenn ich schon von vornherein weiß, okay, das hier sind offensichtlich, hier sind 5 Bürotüren irgendwie, hier ist ganz klar, da gibt es nichts dahinter zu finden, das ist Noise.
Ah, okay.
Deshalb habe ich, er verweist nicht explizit darauf, aber deshalb habe ich schon so ein bisschen die Systemtheorie erwähnt, weil in der Systemtheorie geht es ja auch immer darum, dass Systeme Order vom Noise machen und irgendwie aus dem ganzen Wust der Umwelt an diejenigen Dinge operativ anschließen, die sozusagen für sie relevant sind.
Also das Beispiel fand ich jetzt gerade sehr erhellend für mich, weil ich habe direkt daran gedacht an frühere Point-and-Click-Adventures, wo man als erfahrener Spieler immer schon gesehen hat, welche der Türen oder ein hochgeklapptes Bett oder was auch immer wahrscheinlich benutzbar ist, weil sie sozusagen ein bisschen aus der Hintergrundgrafik rausgeploppt sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, also die sozusagen, wo man schon sieht, da ist eine Bewegungsanimation animiert und da wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Währenddessen, also Point-and-Click-Adventure wären ja quasi prädestiniert dafür, weil man ja letzten Endes als Aufgabe hat, ein Setting sozusagen nach den Interaktionspunkten zu durchsuchen. Heutzutage hat man manchmal dann noch die Hotspot-Anzeige dafür, die einem das sogar noch erleichtert. Und alles andere ist ja dann theoretisch auch Neues, oder?
Richtig, genau. Alles andere ist Neues. Neues kann schön sein, kann auch spannend sein, hilft aber nicht dabei, den Verlauf des Spieles vorherzusehen. Das ist eben die wichtige Unterscheidung. Neues ist prinzipielle Unvorhersehbarkeit und Informationen sind in Form von Komplexität praktische Unvorhersehbarkeit. Ja, also beides sind Unvorhersehbarkeiten, aber praktische und prinzipielle Unvorhersehbarkeit. Komplexität, habe ich jetzt so nebenbei noch mit eingebracht, ist hier definiert also als Frage, wie schwierig es ist, ein nicht zufälliges System zu durchschauen.
Ah,
es geht immer so technisch weiter. Das ist alles so ein bisschen, es könnte fast von Luhmann sein. Ja. Also die Annahme ist, dass umso komplexer ein System ist, desto mehr Wissen oder Berechnungen sind erforderlich, um das künftige, ich sage mal, Verhalten des Systems vorherzusagen. Mhm. Das so definiert Elliot George hier Komplexität. Und abhängig von den Begriffen Umfang und Details, ich nehme die jetzt hier auch mit rein, kann die Komplexität von Spielsystemen eben variieren. Wichtig dabei ist die Unterscheidung von Komplexität und Kompliziertheit.
Ja.
Das sind ja oftmals auch Formulierungen, die durcheinander gehen. Ja, also man kennt also die Frage, wann ist etwas komplex und wann ist etwas kompliziert? Das sind oftmals Sachen, die im alltäglichen Sprachgebrauch auch durcheinander gehen. Das schlüsselt Elliot George hier tatsächlich ganz schön auf. Er sagt, wenn der Detailgrad, ne, der Begriff Detail wieder hier, wenn der Detailgrad von spielerischen Regeln sehr hoch ist, also es gibt sehr viele spielerische Regeln oder sie gehen sehr genau ins Detail, dann enthalten sie ein breites Spektrum an Informationen und dann werden sie gemeinhin oftmals als komplex bezeichnet. Aber ein System kann auch kompliziert sein, ohne komplex zu sein. Wenn diese Vielzahl an Regeln, die man hat, nehmen wir mal so Pen and Paper, ein riesen Regelwerk, ne, was man da irgendwie hat, haben sie vielleicht einen hohen Detailgrad, sind kompliziert. Aber wenn man jetzt annimmt, wenn diese Regeln vollumfänglich beherrscht werden, wenn ich die Regeln kenne, dann kann es mitunter sehr leicht sein, den Verlauf des Spieles vorherzusehen. Das heißt also, die Regeln sind kompliziert, aber nicht komplex. Denn wenn ich sie kenne und mich nach ihnen verhalte, kann ich den Verlauf des Spieles gut vorhersehen. Das ist jetzt aber nur so ein hypothetisches Beispiel. Es gibt dann noch weitere Überlegungen, die ich jetzt hier aussparen würde. Ich würde da einfach sozusagen darauf verweisen, dass man sich den Artikel gerne noch durchlesen kann. Ich schließe einfach ab mit dem Gedanken noch zu anderen SpielerInnen. Denn George zufolge, also welche Rolle spielen dann andere Personen jetzt in einem Multiplayer-Titel beispielsweise? George zufolge sind andere SpielerInnen sozusagen Generatoren für nicht zufällige Informationen. Der Würfel wäre ja eine zufällige Information, aber so handeln Menschen ja nicht. Menschen handeln ja nicht random, auch nicht in einem Spiel. Und daher kommt es, dass George basierend auf den bisherigen Überlegungen zu folgendem Ergebnis. It is much easier to make a competitive multiplayer game that can be played for 10 years than a single player game. The meta game can evolve over time, so even if the game systems themselves offer nothing new to learn, players can at least learn new information about other relevant systems. their opponents. Hm. Zitat Ende. Mhm. Ist das soweit nachvollziehbar?
Ja, es ist kompliziert.
Ich würde auch sagen, es ist kompliziert, weil es einfach sehr viele Begriffe sind, die ineinander greifen.
Ja.
Es ist aber nicht unbedingt komplex, weil es macht schon in sich Sinn.
Ja, also ich glaube, was du ja wirklich gut gemacht hast, das an Beispielen zu erreichen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, als du so gesprochen hast, natürlich auch immer versucht, Beispiele zu finden. Und habe da aber auch, bevor du jetzt die Spiele angeführt hast, vor allen Dingen Singleplayer-Erfahrungen eingebracht. Also ich finde, so ein typisches Beispiel für komplex ist auf jeden Fall die Rundenstrategie oder die Strategiespiele wie Hearts of Iron, die ja einfach dafür bekannt sind, dass die ein enormes Regelwerk haben.
Kompliziert werden sie dann.
Kompliziert, Entschuldigung. Mhm. Ja. Die sozusagen verinnerlicht werden. Genau. Aber im Multiplayer?
Sie werden auch natürlich insofern, also komplex ist ja dann eben auch, also geht ja mit der Schwierigkeit der Vorhersehbarkeit einher.
Ja.
In Hearts of Iron kann zum Beispiel enorm komplex sein, auch in Civilization ist jetzt ein Spiel, das ich besser kenne, insofern man die möglichen Züge der Opponenten nicht wirklich vorhersehen kann.
Genau.
Man kann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten und man kann natürlich diese praktische Unvorhersehbarkeit dann dadurch reduzieren, indem man sich besser auskennt in dem Spiel, indem man weiß, okay, hier ist Ressource so und so, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass entweder der Opponent, der NPC oder aber ein menschlicher Gegenspieler sich diese Ressource versuchen wird zu ergattern.
Mhm.
Dann wäre das sozusagen eine Möglichkeit, wie ich durch das Kennen der Regeln die praktische Unvorhersehbarkeit reduzieren kann.
Ja.
Das sind natürlich alles sehr technische Begriffe. Und er macht das, also die Beispiele, die er anbringt, habe ich jetzt bewusst nicht mit eingebunden, sind so Sachen wie Tic-Tac-Toe beispielsweise oder wie heißt es, Notches and Crosses heißt es, glaube ich, ne, auf die britische Variante.
Oh, okay.
Also mit den X und ja, Kreis genau. Und so weiter, ne, was man so irgendwie in der Schule, Käsekästchen. Richtig, genau. Das Käsekästchen. Weil Käsekästchen ist ja so ein Spiel auch, das man komplett lösen kann.
Ja.
Also so ein Spiel, da gibt es
sehr einfache Regeln.
Genau, sehr einfache Regeln, einfach zu durchschauen und du kannst, wenn du die Regeln kennst und das Ganze einmal so durchdenkst und so ein bisschen rumprobierst, das habe ich tatsächlich dann auch nochmal gemacht, ein bisschen ausprobiert, es ist wie ein Puzzle, du kannst es lösen und dann kannst du nicht mehr verlieren.
Ja, und aber auf der anderen Seite, ich überlege jetzt gerade nochmal, jetzt spielt man das mit einem Spieler zusammen und ich erinnere mich an Situationen oder auch Schnick, Schnack, Schnuck. Oder bleiben wir mal beim Käsekästchen, wo die Regeln klar sind, man hat vielleicht auch seine Moves, aber jetzt hat man einen Gegner da, den man vielleicht nicht einschätzen kann oder mit dem man schon lange gespielt hat und man überlegt trotzdem nochmal, mache ich diesen Zug jetzt wirklich? Wie passt das dann da rein?
Das wäre sozusagen dann wahrscheinlich eine Situation, in der das Wissen nicht ausreicht, weil du hast ja sozusagen eine Art von Unsicherheit dadurch, dass du den Gegner nicht einzuschätzen glaubst.
Genau.
Und das würde dann wiederum natürlich die Komplexität steigern als praktische Unvorhersehbarkeit. Ließe sich aber verringern, indem du dann zum Beispiel weißt, okay, es gibt bei Käsekästchen tatsächlich richtig oder falsch. Also es gibt einfach nur eine Möglichkeit, wie das richtig sein kann. Und damit gewinnt man, also man gewinnt nicht immer, Entschuldigung, man verliert nie, weil es das Beste, was man machen kann, wenn man zuerst dran ist und man macht genau diesen Move, dann ist es so, dass man schlimmstenfalls hat man Gleichstand und wenn aber irgendwie dann die andere Person Fehler macht, kann man gewinnen. Also es gibt
ein Puzzle, genau.
Genau, es gibt eine wasserdichte Strategie quasi und da ist dann ein gelöstes Spiel im Grunde. Ist dann auch kein spannendes Spiel mehr.
Nee,
also gestern macht überhaupt keinen Spaß, wenn man das so macht, dann macht man immer nur das Gleiche und hofft darauf, dass dem anderen irgendwann langweilig wird und einfach irgendwie aufgibt oder sowas.
Ja.
Aber ja, also das ist erstmal jetzt terminologisch sehr umfassend und auch ein recht komplizierter Artikel. Ich sage bewusst nicht komplex, aber spannend. Also wenn ihr, liebe Leute da draußen, Interesse habt, euch damit noch weiter zu beschäftigen. Ich habe Überlegungen zu Chaos und sowas habe ich jetzt rausgelassen, einfach weil das ansonsten noch viel länger dauern würde und noch viel schwieriger würde. Dann könnt ihr gerne auf pixeldiskurs.de gehen und in den Shownotes findet ihr dann natürlich den Link zum Artikel. Nummer 2, Ramin, was hast du dabei?
Ja, nach jetzt so dieser, diesem hart wissenschaftlichen Artikel, doch vielleicht eher was Emotionales, und zwar, das regt mich schon die ganze Zeit auf. Ich habe jetzt mal hier einen Artikel von CCN mitgebracht. Allerdings kann man sagen, dass, wenn ich gleich das Thema nenne, man auch hätte jeden anderen Artikel nehmen können. Und ich lese mal vor: Warcraft 3 Reforged is a bug-ridden mess and gamers are absolutely livid.
Kannst du mir da so ein bisschen was?
Konnte das passieren?
Ich merke.
Ich bin wirklich, ja, also ich bin emotional geladen und seit zwei Tagen changiere ich zwischen Wut und Fassungslosigkeit, unendlicher Trauer.
Ich kann das jetzt erstmal sehr gut nachvollziehen, aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen. Was ist denn da passiert? Warcraft 3 Reforged.
Genau.
Was ist das und was, warum ist das
so hitzig diskutiert? Wir leben ja in einer Zeit, wo viele der Klassiker neu reworked werden. Neue Grafik, wir haben gerade eine fantastische Age of Empires 2 Definitive Edition rausgekriegt. Und Warcraft 3 war eigentlich das perfekte Beispiel, dass Blizzard das jetzt eben für Warcraft 3, für einen ihrer Klassiker macht. Und ja, das Ganze ging jetzt, lass mich nicht lügen, aber mindestens schon ein Jahr, wo dann die ersten Bilder kamen, in den ersten BlizzCons Spiele hergestellt werden. Das heißt, das Spiel hat ein komplett grafisches Overhaul bekommen. Also die hochauflösende neue Texturen, nicht einfach nur abgescaled, sondern wirklich neue Texturen. Ja. Und es sollte einfach eine schönere Version des Warcraft 3 geben, mehr Funktionen. Und jetzt ist es rausgekommen und viele sind entsetzt, dass vieles von dem, was eigentlich angekündigt wurde, nicht vorhanden ist.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass, ja, die Performance. Also man kann sich ja vorstellen, es ist ein altes Spiel und es läuft nicht richtig gut. Das Laddern funktioniert nicht, also das Ranked Game, das Matchmaking funktioniert nicht. Also das ist sozusagen das, was viele am meisten aufregt, ist nicht nur, dass Dinge nicht so umgesetzt wurden, wie sie angekündigt wurden. Das haben wir ja oft, dass so im Hype und so manchmal Versprechungen gemacht werden, die nicht ganz umgesetzt werden oder die Entwickler merken, ja, konnte jetzt doch nicht so umgesetzt werden. Aber was interessant ist, dass viele der Features, die Warcraft 3, die Originalversion hatten, jetzt fehlen. Also nicht nur ist das Spiel
ist downgegradet.
Nicht nur ist das Spiel nicht besser geworden, es ist, sind sogar Dinge entfernt worden. Also zum Beispiel automatisierte Tournaments, Clans, Profile, in denen du einsehen kannst, wie oft du eigentlich gewonnen und verloren hast. Überhaupt ein Ranked-System. Das Matchmaking funktioniert so lala. Keine 3D-animierten Hintergründe mehr. Man muss immer noch für seine Hotkeys eine Textdatei erstellen und in den Ordner legen, weil es keine Optionen dafür gibt.
Warum? Also ist das eine Blizzard-interne Produktion gewesen?
Zum Teil. Also es ist zum Großteil von Blizzard gemacht worden. Es ist aber irgendwann auch rausgekommen, dass dann eine, ich glaube, vietnamesische Entwicklerfirma da dann teilweise outgesourced Arbeiten verrichtet hat. Und das Interessante ist, dass viele von den Fachexperten, die eng mit Blizzard zusammenarbeiten, sagen, dass wenn man das eng verfolgt hätte, die Entwicklung in den letzten Monaten, dann hätte man das schon ahnen können. Das heißt, die wirklichen Experten, die waren gar nicht so, also die waren zumindest, die waren auch traurig, dass es dann doch so abgeliefert wurde, aber die waren eben nicht so schockiert wie viele Spieler, die sozusagen noch, sage ich mal, die hochauflösenden Werbevideos gesehen haben, weil doch anscheinend im Verlaufe des Projektes klar wurde, vieles von dem, was eigentlich geplant und versprochen war, wurde nicht umgesetzt.
Das ist tatsächlich, also ich verstehe die Fassungslosigkeit. Persönlich zornig macht es mich jetzt nicht, weil ich, Warcraft ist schon sehr lange her, dass ich das mal gespielt habe. Ich hatte da jetzt nie eine Faszination für, kann deine Enttäuschung aber sehr gut verstehen und bin auch etwas entrüstet darüber, insbesondere im Kontext dessen, was Blizzard gegenwärtig so macht. Also ich meine, was ist denn da los bei Blizzard?
Also das ist, glaube ich, die Frage, die sich viele stellen. Was ist da los, Blizzard? Also erst die Sache mit Diablo Immortal.
Blitzchung,
ja, der Bug genau, also,
im Kontext dieser Hearthstone-Tournaments.
Ja, also ich habe in einem anderen Kontext jemanden sagen hören, das fand ich sehr treffend. Er hat gesagt, eigentlich, was Blizzard gerade macht, ist komplett über ihre Franchise stolpern. Sie stolpern über Diablo mit Immortal und ja, ihrem April-Scherz. Und sie stolpern über Hearthstone quasi, könnte man sagen. Und jetzt stolpern sie über Warcraft 3. Hoffentlich passiert das mit StarCraft nicht.
Das ist, es ist schon tragisch. Also ich muss auch sagen, ich habe schon, bin recht optimistisch, dass ein Diablo 4 jetzt erstmal, auch das sah jetzt erstmal wieder ganz gut aus. Und ich denke auch, also die können ja auch was. Das ist ja das, das Schockierende daran eigentlich.
Ja.
Blizzard kann Spiele. Ja. Und also es geht ja eigentlich. Die liefern ja doch, also auch Overwatch. Ja.
Ja.
Also die können das doch. Die sind ja nicht inkompetent. In der Hinsicht, dass sich scheinbar kein Verständnis dafür ausgebildet hat, wie man gute Spiele macht.
Ja.
Entweder wollen sie nicht mehr.
Ja, also ich glaube, also komm, ja, reicht. Letzten Endes ist das glaube ich, wirklich das, was vielleicht dann auch viele Spieler dann so entrüstet. Es ist einfach kommuniziert, also diese Warcraft-Marke, und ich meine, mit World of Warcraft geht ja auch, also gibt es ja auch viel Kritik, dass einfach da ja auch vieles den Berg runtergeht, da will ich gar nicht drauf einsteigen. Aber offensichtlich, man hat zumindest den Eindruck, dass diese Warcraft-Reihe Blizzard nicht mehr wichtig ist. Und das ist schon hart. Und gerade für ein Unternehmen, die ja lange Zeit dafür bekannt waren, die When-It's-Done-Mentalität haben, also die sich's leisten können, das Spiel wirklich erst dann rauszuschicken, wenn es bereit ist.
Ja, jetzt haben ja irgendwie Leute auf Warcraft 3, auf dieses Reforged-Ding, das ist ja jetzt nicht so, als müsste man da irgendwie streng auf den Release-Kalender achten. Die Leute warten ja seit
Dutzenden von Jahren. Also man hätte alle Zeit der Welt gehabt. Und dann so ein Spiel, was einfach objektiv unfertig ist, weil sie einfach Features haben, die nicht gehen, weil die Bugs, die in den Beta, wofür wurde die Beta gemacht, frage ich mich. Weil viel, also ein Beispiel, in der Beta ist relativ schnell bekannt geworden, dass man hat so Milizen, als Mensch kann man seine Bauarbeiter zu Milizen machen, um sich zu verteidigen. Sobald man das macht in der Reforged Edition, wechseln die ihre Farbe. Also man hat ja als Spieler Farbe blau, Gegner Farbe rot, und die wechseln ihre Farbe. Das war ein Bug. So, und auf einmal hast du dann plötzlich einen roten und einen grünen Arbeiter und zu deinen blauen Arbeitern. Sehr verwirrend. Ist ja irgendwie klassisch, wo man sagt, okay, alles klar, das dürfte ja kein großes Problem sein. Es ist im Release drin.
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding. Einerseits irgendwie dann die, also ich sag mal jetzt wahrscheinlich einen nicht ganz unwesentlichen Teil der Entwicklung an ein vietnamesisches Studio outzusourcen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie vietnamesische Studios geringschätzen, aber natürlich muss dann Blizzard auch eine gewisse Quality Assurance machen, um zu prüfen, ob das alles den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und wenn dem nicht so ist, dann verschieben. Also
ja.
Das ist ja wirklich, wir haben ja in der letzten Woche gesprochen über Verschieben und über Crunch. Die Leute sollen ja nicht crunchen. Aber ich meine, man kann dann doch sagen, kommt es eben nicht. Nächstes Jahr. Also es ist jetzt nicht so, als müsste man jetzt hier unbedingt auf die Tube drücken.
Ja,
also sehe ich wirklich ganz genau.
Also es ist
wirklich skurril.
Es ist skurril und einfach schade und wurde mit, ich glaube, dem Rekord bei Metacritic 0,9 von 10 Punkten. Also schlechter als Fallout 76.
Ja.
Und das will was heißen. Ja. Also ja, damit haben sie sich keinen Gefallen getan und ich finde es schade.
Hey Blizzard, was ist da los?
Was ist da los? Wollt ihr uns nicht mal ein Interview geben?
Keine Lust mehr wahrscheinlich. Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja.
Nummer 3. Noch ein Lesetipp zum Abschluss. Spiele an der Wahlurne. Demokratie in Videospielen und der Industrie von Pascal Wagner. Veröffentlicht auf language@play.de. Ein kurzer Hinweis, dieser Artikel ist bereits in Ausgabe 9 der Gain erschienen, also des Printmagazines. Auch ein Link zum Shop der Gain, die ich sehr empfehlen kann, findet ihr bei uns in den Shownotes. Nur kurz, damit ihr, liebe Leute da draußen, eine grobe Idee habt. Pascal Wagner beschreibt im Grunde die überwiegend unzulängliche Darstellungsweise von Demokratie in Spielen, beispielsweise Civilization 5. Das Prinzip der Demokratie scheint hier allein schon dadurch untergraben, dass Spielende als Alleinherrscher sozusagen die Staatsform bestimmen. Darüber hinaus schlägt Pascal Wagner dann im zweiten Teil einen Bogen zur Spieleproduktion und weist auf das demokratische Potenzial von Crowdfunding hin. Ich schätze das im Übrigen etwas gering ein, das demokratatische Potenzial von Crowdfunding, da es da sozusagen heißt, wer mehr Geld hat, hat auch mehr Stimmen sozusagen. Ich würde hier diesen Demokratiebegriff nicht unbedingt in Anschlag bringen. Und er schließt ab mit dem Plädoyer, dass Käufer, er spricht hier ganz explizit nur von Männern, scheinbar trifft dieser Punkt seiner Auffassung nach weitestgehend auf Männer zu, dass also Käufer, wenn sie mehr Einfluss fordern, auch entsprechend verantwortlich handeln müssen und nicht ihre vermeintliche Machtposition auszunutzen versuchen, beispielsweise indem sie dann irgendwelche Personen angehen, beleidigen oder Review-bomben, deren Projekte sie auf Kickstarter unterstützt haben. Also Pascal Wagner, Spieler an der Wahlurne, bei uns in den Shownotes zu finden. Nun ein kleiner musikalischer Übergang und dann sprechen wir über Fairness. Das war ein kleines Stück, welches ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Wochen habe ich das zusammengebastelt und wusste dann nicht so richtig, was damit anzufangen. Das ist dann manchmal so, dann ist so ein Stück so unfertig und dann denkt man, da muss eigentlich, irgendwas muss da noch kommen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, kommt's in Podcast.
Ja, ach komm.
Dafür reicht's allemal.
Ist auch egal.
Fair ist fair. Fair enough, könnte man auch sagen, denn das Thema dieser Woche, ist über die Fairness. Es gibt hier einen Artikel von Christian Huberts, den wir beide gelesen und für interessant, sagen wir mal, befunden haben, dem wir nicht unbedingt zustimmen, aber ihn für interessant befinden. Mhm. Und du hast ihn etwas aufgearbeitet, um das Gespräch anzustoßen über dieses Thema Fairness. Worum geht es denn in dem Artikel von Christian Huberts eigentlich?
Ja, der Text heißt Fair is Foul and Foul is Fair, ein Plädoyer für unfaire Games. Und das ist sozusagen auch der Grundtenor. Christian Huberts spricht hier so ein bisschen davon, wie eigentlich in Spielen Fairness verkörpert wird, wie auch eigentlich sozusagen Spiele mittlerweile als faires Medium gelten, also gleiche Voraussetzungen bieten. Am Beispiel von Dark Souls, was sozusagen hart, aber fair ist. Also wenn man nur lang genug trainiert und den Skill sich sozusagen anschafft, dann kann jeder das schaffen. Egal, wie das variieren kann. Genau.
Ich muss Gaming Capital akkumulieren, um Dark Souls durchspielen zu können.
Genau. Und Huberts stellt das so ein bisschen in Frage, nämlich mit der ganz, ganz interessanten Frage, für wen ist das eigentlich fair? Also für wen sind eigentlich solche Spiele fair? Und er geht dann in der weiteren Argumentation so ein bisschen weiter und spricht darüber eben, dass letzten Endes Computerspiele und damit eben die entsprechenden Computer die Entscheidung darüber übernehmen, was eigentlich fair ist und was nicht. Das heißt, das, was ich sozusagen als Input eingebe, wird vom Computer verarbeitet und objektiv danach berücksichtigt, ob das zum Erfolg führt oder nicht. So ein bisschen basal gesprochen. Und er spricht da so ein bisschen darauf ein, dass das eigentlich ja in der Kultur und auch Spielwissenschaft ein bisschen schwammiger eigentlich ist, nämlich dass es dort weniger um Gewinnen und Verlieren geht, sondern vor allem das Gelingen nennt er, also die Möglichkeit in einem Spiel, eigentlich in einem analogen Spiel, er nennt hier das Beispiel Monopoly, zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, bewusst unfair zu handeln, das heißt, bewusst entgegen den Regeln zu handeln, indem man zum Beispiel bei Monopoly mal ein Auge zudrückt oder mal sagt, ach, brauchst mir nur die Hälfte zu bezahlen, wenn du vorbeikommst, sozusagen, und dafür läuft das Spiel länger oder man hat sozusagen vielleicht eine glückliche Grundatmosphäre. Das ist natürlich bei einem Computerspiel nicht vorhanden, weil da kann man nicht einfach mal sozusagen die Regeln für ein besseres Outcome sozusagen, also man kann nicht einfach pointiert oder spontan unfair sein. Und er moniert das so ein bisschen, dass Computerspiele eben letzten Endes eben keine spontane Unfairness zulässt. Genau. Und gleichzeitig spricht er dann in einem weiteren Absatz davon, er nennt das die Digitalisierung der Fairness. Also es zählt nur das, was vom Computerspiel als registrierte Leistung angebracht ist und was eben damit zur Folge hat in unserer heutigen Zeit, dass es so eine Entwicklung gibt. Er nennt da eben auch sehr dominant eben die Dark Souls-Reihe, die ja sozusagen seit ihrer Entstehung quasi ja so ein, ja, in der sogenannten Gamer-Szene ja so ein Paradebeispiel ist für, wenn man nur hart genug trainiert, dann kann man dieses Spiel schaffen. Und es ist eben aber auch nur für die Harten. Also,
nur die Harten kommen in den Garten.
Ja, genau. Also die Casuals, er nennt es sozusagen die Get-Good-Parabel, also dieser Ausruf sozusagen, ah ja, wenn du es nicht schaffst, dann werd doch einfach besser. Also ja, das kann jeder schaffen. Du bist einfach nur zu faul oder zu so. Und das führt gleichzeitig dazu, also letzten Endes, er nennt das eine Meritokratie, also sozusagen
Meritokratie.
Meritokratie.
Meritokratie. Von Merit, der Wert.
Ja, Merit, genau. Mhm. Meritokratie. Also quasi die Herrschaft der Leistungsfähigen, die, die leistungsfähig sind, bestimmen letzten Endes. Was aber hier natürlich auch dafür sorgt, dass nur eben auch die Leistungsfähigen letzten Endes die Definitionsmacht darüber haben, was in den Spielen fair ist und was nicht. Das heißt, sie reproduzieren sich natürlich dadurch, dass die leistungsfähigen Leute die eigenen, ja, darüber bestimmen, was letzten Endes fair ist und was nicht und sozusagen ihr eigenes Überleben sichern und damit als Aristokratien sterben. Also sich sozusagen nur noch selbst reproduzieren. Die Leistungsfähigkeit in dem Sinne ist gar nicht mehr so das Zentrale, sondern die Leistungsfähigkeit, die dazu geführt hat oder die eigenen Definitionen bestimmen. Ich sag mal ein praktisches Beispiel, was darin resultiert, dass ja eine riesige Diskussion darüber herrscht, wenn so ein Spiel wie Dark Souls plötzlich ja so einen sogenannten Easy Mode bekommt. Also die Diskussion darüber, warum gibt es eigentlich bei Dark Souls nicht einen normalen, einen schwierigen oder einen leichten Modus? Ähnlich wie das zum Beispiel ja auch zum Beispiel die Mass Effect-Reihe macht, die ja durchaus die schweren und Hardcore-Modi hat und auch sogenannte Story-Modi, wo eigentlich der Kampf überhaupt keine Herausforderung mehr ist, dafür aber die Leute sehr gut der Story folgen können, aber letzten Endes sozusagen der Anspruch sozusagen gameplay-mechanisch überhaupt nicht mehr gegeben ist. Und das wird ja gerne mal auch dann von sogenannten Hardcore-Gamern ja auch sehr spöttisch betrachtet. Anderes Beispiel vielleicht, Super Mario 3D Land, wo es ja auch eine Riesendiskussion gab, wenn man ein Level dann, ich glaube, 5-mal hintereinander nicht schafft, dann gibt es die Möglichkeit, nicht der Zwang, sondern die Möglichkeit, sich einen Tanuki-Suit anzuziehen und dann das Level quasi im Automatikmodus zu bestehen.
Ja.
Und das gab ja eine riesige Diskussion auch damals im Sinne von, ja, dann kann ja jeder das Spiel schaffen. als ob das was Schlimmes wäre.
Das sind so Fragen von Accessibility, die auch ganz stark im Kontext von Sekiro diskutiert wurden. Denn natürlich gibt es in den Dark Souls-Spielen oder in den Souls-Spielen, und dazu zähle ich jetzt auch mal, oder Soulsborne-Spielen, gibt es ja keinen Easy-Mode. Und ich würde sagen, aus gutem Grund nicht. Also ich bin tatsächlich, würde schon auch immer im Zweifel für Accessibility votieren und mich dafür einsetzen, finde aber auch, dass nicht jedes Spiel für jede Person sein muss. Das mag erstmal etwas hart klingen, aber ich denke schon, das ist zumindest meine Einschätzung dieser Soulsborne-Titel, Soulsborne plus Sekiro-Titel, dass diese, gerade die Hürde, die Schwierigkeitshürde und diese Ausdefiniertheit des Schwierigkeitsgrades eine große Rolle dabei spielt, was diese Erfahrung eigentlich ausmacht. Mit anderen Worten, ein Dark Souls Easy Mode wäre nicht dieselbe Erfahrung wie ein Dark Souls zu spielen, ohne diesen Easy Mode. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht und kann sagen, gut, ist ja egal, dann spielen die Leute halt was anderes, haben eine ganz andere Erfahrung. Aber ich würde sagen, dass eben diese Titel entscheidend darauf abheben, dass sie so schwer sind. Und wenn man dann sagt, okay, also ich fände es auch legitim, wenn die so eine Art von Touristenmodus oder sowas hätten oder so einen Erkundungsmodus, Exploration Mode, so ähnlich wie in Assassin's Creed Odyssey. Entschuldigung, Odyssey, Origins.
So das mit in Ägypten.
So ein Discovery-Tour-Modus, weil tatsächlich die Welt extrem schön gestaltet ist und dass man da sozusagen spazieren gehen kann und die Gegner beispielsweise auf null Aggro gesetzt sind oder sowas, ja, dass sie einen nicht angreifen. Aber tatsächlich, finde ich, liegt auch schon durchaus ein Wert in der Herausforderung bei diesen spezifischen Spielen, die wirklich Super Meat Boy, ja, die wirklich also auf diesen Schwierigkeitsgrad zugeschnitten und getrimmt sind. Aber ich würde vielleicht noch ein paar Sachen, die ich mir jetzt hier notiert habe, und erstmal also zumindest zwei Sachen, bei denen ich auf jeden Fall zustimmen würde, weil ich werde gleich nicht zustimmen bei den Kernaspekten des Artikels. Ja. aber zwei Sachen, bei denen ich auf jeden Fall zustimmen kann, ist, oder ja, wobei, also die Unverhandelbarkeit von Regeln im Unterschied von analogem, digitalem Spiel ist, glaube ich, klar. Insofern man nicht davon ausgeht, dass eine Person oder dass Personengruppen aus der Spielerrolle hinausgehen und dann irgendwie eine Mod entwickeln oder sowas, gibt es ja sicherlich auch, zahlreich sogar. Wenn man das jetzt mal ausklammert, dann sind Regeln in Computerspielen erstmal unverhandelbar. Aber ich finde auch, Monopoly hier anzuführen, ist ein schlechtes Beispiel, denn Monopoly ist inhärent ein unfaires Spiel, weil es nämlich gerade die Unfairness einer kapitalistischen Wirtschaftsstruktur ja eigentlich zum Ausdruck bringen und auch kritisieren soll. Also eigentlich ist ja Monopoly, so verstehe ich es jedenfalls, ein Serious Game. Und das ist so ähnlich wie bei Through the Darkest of Times, so ähnlich wie bei Frostpunk und bei anderen Titeln, über die wir auch schon gesprochen haben. Also This War of Mine, Spiele, die nicht unbedingt Spaß machen sollen, aus einem bestimmten Grund. Und so sehe ich das bei Monopoly auch. Also da ist vielleicht die Anforderung, dass man tatsächlich die Regeln verändert und dann vielleicht ein Auge zudrückt, in Anführungszeichen. Nicht ein Votum gegen die Fairness, sondern für die Fairness, weil die Regeln in sich selbst schon unfair sind. Mhm. Denn die Leute, die am Anfang ja irgendwie eine bessere Startposition haben, den besseren Wurf machen oder die Schlossallee kaufen, die haben ja schon sofort den Vorteil.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, ich finde auch, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, man müsste auch wirklich nochmal darüber reden, was ist eigentlich Fairness und Unfairness und woran erkennt man jetzt eigentlich ein unfaires oder ein faires Spiel?
Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, denn in dem Beitrag von Christian Huberts wird ja nicht wirklich definiert, was eigentlich unter Fairness zu verstehen sei. Wie würdest du Fairness für dich definieren oder woher kennst du diesen Begriff eigentlich Fairness?
Also kennen tut man den, hätte ich jetzt spontan assoziiert, aus dem sportlichen Wettkampf.
So. Sportlicher Wettkampf.
Genau. Mhm. Fairness, fairer Wettkampf. Ich hab mir mal angeschaut, ein bisschen systematisch, habe mal im Duden geschaut. Das ist immer so mein erster Blick. Was sagt denn sozusagen der Duden darüber? Und der sagt, Fairness ist den Spielregeln, also den Regeln bzw. Spielregeln entsprechendes, anständiges und kameradschaftliches Verhalten beim Spiel, Wettkampf oder ähnliches.
Kameradschaftlich steht da gleich noch, so eine
militärische
Konnotation, die meiner Ansicht nach überflüssig wäre eigentlich.
Absolut, finde ich auch. Aber ich glaube, das trifft schon so ein bisschen. Also ein Verhalten, was innerhalb der Regeln eines Spieles eine gewisse Anständigkeit ist. Also bestes Beispiel, man kennt die klassischen Beispiele aus dem Sport, wenn zum Beispiel in einem 100-Meter-Sprint oder so jemand fällt und vielleicht der zweitpositioniert, der eigentlich die erste Position hat, auch anhält, um ihm aufzuhelfen zum Beispiel. Das wäre ja, das würde man ja Sportsmanship oder Fairness nennen. Das wäre vielleicht so ein mögliches Beispiel.
Ist das aber in den Regeln in irgendeiner Form festgelegt, dass man das tun soll? Oder ist das nicht eher was schon über Fairness hinausgeht und eher, sage ich mal, schon fast eher einen guten Charakter unter Beweis stellt? Und der gute Charakter ist ja vielleicht gar von Fairness unabhängig.
Ja, da hast du recht. Stimmt, das war, glaube ich, kein gutes Beispiel.
Ja, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, ich habe darüber nachgedacht erstmal, was ist Fairness, woher kenne ich den Begriff Fairness oder in welchen Kontexten kenne ich ihn? Natürlich Spiele, da würde ich gleich als sekundärer Aspekt drauf kommen, aber zuvor ist mir tatsächlich die Gesellschaftstheorie und politische Philosophie eingefallen. Ich dachte tatsächlich, wenn ich den Begriff Fairness höre, dachte ich zuallererst an John Rawls, muss ich zugeben, also Gerechtigkeit als Fairness. Und vielleicht kann ich das kurz illustrieren. Ich weiß nicht, ob wir das jemals im Podcast hatten, aber es macht an der Stelle, glaube ich, schon Sinn. Bist du vertraut mit diesem Gedankenexperiment des Schleiers des Nichtwissens?
Nee.
Von John Rawls. Fantastisches Gedankenexperiment. Ich komme jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das macht alles Sinn.
Gerne.
Und es ist auch ein tolles Gedankenexperiment. Also John Rawls sagt, John Rawls hat diese Idee davon, dass eigentlich also Gerechtigkeit funktioniert nur durch Fairness. Und wie stellen wir Fairness her? Also, wir machen ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, ihr könnt jetzt alle auch mitmachen, das ist so ein Gedankenexperiment zum Mitmachen. Wir stellen uns vor, ihr seid nicht geboren, ihr seid sozusagen ein Wesen, sagen wir mal, im All, was auch immer, vor eurer Geburt. Und ihr seid hinter dem Schleier des Nichtwissens. Die Aufgabe, also ihr wisst nicht, wie alt ihr seid, ihr wisst nicht, wo ihr geboren werdet auf diesem Planeten Erde. Ihr wisst auch nicht, wann ihr geboren werdet, also in welcher Generation. Ihr wisst nicht, ob ihr reich seid, ob ihr arm seid. Ihr kennt eure Hautfarbe nicht, euer Geschlecht nicht. Ihr wisst also im Grunde eigentlich nichts über euch, außer, dass ihr euer eigenes Wohlbefinden maximieren wollt. Ihr seid eigentlich egoistisch. Ihr denkt jetzt erstmal nur an euch. Jetzt sollt ihr eine Welt entwerfen, die euch zum Vorteil gereicht, aber ohne irgendwelche Informationen über euch selber zu haben. Ist jetzt alles ein bisschen simplifiziert, aber ja. Und sollte dann sozusagen erstmal, und zwar nicht im Detail, aber eine Grundstruktur der Gesellschaft zusammenbauen, euch eine Grundstruktur der Gesellschaft überlegen, nach Regeln, nach denen die Welt funktionieren soll. Und der Kniff hier ist bei Rawls eben, wenn man jetzt mal so ein, ich breche das jetzt mal runter, also ganz so einfach ist es bei ihm nicht, weil es geht tatsächlich immer um gesellschaftliche Grundstrukturen, nicht um konkrete Gesetze oder sowas. Aber nehmen wir mal an, die Frage danach, sollten die europäischen Außengrenzen offen sein oder geschlossen? Das heißt also, man kann sich hier in den Schleier des Nicht, hinter den Schleier des Nichtwissens begeben und sich vorstellen, okay, wie würde ich das denn entscheiden, wenn ich zwar nur an mich selber und mein eigenes Wohl denke, ganz egoistisch, ich muss mich gar nicht bemühen um andere Menschen, und jetzt aber nicht weiß, auf welcher Seite der Grenze ich also auf diese Welt komme, was würde ich dann wollen? Ja, und dann kann ich fairerweise eigentlich, muss man fast sagen, nur zu dem Ergebnis kommen, zumindest komme ich zu dem Ergebnis, muss ja nicht bei allen so sein, die Grenzen müssen natürlich offen sein, weil ich würde ja nicht das Risiko eingehen, ich habe zwar dann vielleicht den Vorteil, wenn ich drin bin, schön für mich, aber ich habe ja ein großes Leid, das ich erfahre, wenn ich nicht drin bin.
Ja.
So, ungefähr, würde ich Studiengebühren einführen? Ja, nein, so, ne, ich weiß nicht, welche Mittel ich habe, so, das, ich glaube, dieses Gedankenexperiment hilft mir so ein bisschen daran zu denken, was ist eigentlich Fairness? Und Fairness ist sozusagen dann hier der Ursprung von Gerechtigkeit. Mhm. Und zwar immer so gedacht, dass, und hier kommt dann der nächste gedankliche Schritt, immer so gedacht, dass die Willkür der Natur, sage ich jetzt mal, die Willkür der Natur, willkürliche Eigenschaften, die wir haben, mit denen wir auf die Welt kommen, in die wir hineinsozialisiert werden, was auch immer, ausgeglichen werden. Und das ist genau das, hier komme ich nämlich dann zum Spiel und auch wieder zum sportlichen Wettkampf zurück. War jetzt ein kleiner Bogen, den ich geschlagen habe, aber ich hoffentlich ein interessanter. Hier komme ich dann zurück auf Roger Calois und auf die Annahme des Wettkampfes, nämlich bei Argon tatsächlich, beim Wettkampf, ist es ja so, das beschreibt Roger Calois auch, muss es sozusagen gleich, also die Chancen müssen in irgendeiner Form angenähert, sie müssen idealerweise gleich sein. Denn es kann ja nicht sein, dass die eine Person ist vielleicht, wenn man jetzt diesen Sprint nochmal nimmt, dann ist die eine Person vielleicht sehr wenig trainiert und die andere sehr gut. Wobei, das ist schon wieder schwierig. Sagen wir mal, die eine Person hat nur ein Bein, die andere zwei. So, ne? Das ist jetzt nichts, was man wegtrainieren kann oder sowas, zumindest nicht so einfach. Dann wäre jetzt Fairness, den Wettkampf so zu bemessen, dass der Nachteil, der der Person entsteht, ausgeglichen werden kann und es wirklich nur um die sportliche Fähigkeit allein geht. Mhm. Das heißt also, müsste zum Beispiel die Person mit einem Bein, müsste zum Beispiel eine kürzere Strecke laufen oder, ich will jetzt gar nicht irgendwann, klar, Prothesen und so weiter, Paralympics, alles klar.
Ja.
Aber ja, so würde man Nachteile ausgleichen, um eine Eigenschaft innerhalb dieses Wettkampfes vergleichen zu können.
Also ein Spiel ist dann fair oder ein Wettkampf ist dann fair, wenn es jeder Person theoretisch möglich wäre, erfolgreich zu sein?
Theoretisch ja. Ich würde sagen, es ist vor allem dann fair, wenn es die, die gegebenen Ungleichheiten insofern ausgrenzt, dass sozusagen die kontextuellen Faktoren werden irrelevant und nur die Faktoren, die auch tatsächlich gemessen werden sollen oder in denen dieser Wettkampf stattfindet, werden wichtig. Mhm. In Dark Souls zum Beispiel wäre es wäre unfair, wenn man sagen würde, Personen, die beispielsweise, es gibt Menschen, die sind groß oder klein und da kann man gar nichts für. Und jetzt wäre es unfair, wenn zum Beispiel in Dark Souls es so wäre, dass eine Person, die körperlich jetzt klein ist, mehr Vorteile hätte gegenüber einer Person, die körperlich groß ist. Das ist natürlich ein skurriles Beispiel, weil das natürlich eine sehr physische Eigenschaft ist. Aber ja, deshalb wäre das, das wäre dann unfair. Es müsste so sein, dass jede Person dass es nur auf den Skill tatsächlich ankommt. Wir sprechen jetzt natürlich nur vom Wettkampf, aber ja.
Genau, ich finde nämlich auch, Skill ist so eine wichtige Bezeichnung. Ich fand nämlich auch, ich habe mich so ein bisschen mit Jasper Juhl auseinandergesetzt und der hatte mal auch in einem Artikel dazu geschrieben und der hat drei unterschiedliche Arten von Fairness ausgemacht, nämlich Fairness of Skill, of Chance und of Labor.
Ja.
Ist dir das bekannt?
Ja, grob, aber fass ruhig nochmal zusammen.
Also, genau, für alle, Game of Skills sind sozusagen dann fair, weil sie eben Spieler oder Spielerinnen belohnt, die besser performen. Das heißt, hier geht es darum, jeder hat grundsätzlich die Möglichkeit, zu Erfolg zu kommen, wenn sie nur genug Skill akkumulieren. Das heißt, wenn es gibt sozusagen das Scheitern in einem solchen Spiel, was sozusagen dadurch geprägt ist, ist eigentlich nur ermöglicht dem Verlierer oder dem Gescheiterten sozusagen aus seinen Fehlern zu lernen und Skill langsam anzuhäufen. Also nehmen wir das Dark Souls-Beispiel, man stirbt an demselben Boss immer und immer und immer wieder, aber in dieser Zeit lernt man langsam. Man lernt sozusagen die Muster zu erkennen, man wird mit jedem Mal ein bisschen besser, das kann auch manchmal wieder abfallen, das kennen wir alle. Aber nach und nach irgendwann kommen die Muster so rein, dass man irgendwann den Boss besiegen würde. Das wäre so ein typisches Beispiel dafür.
Das wäre auch im Wettkampf natürlich ganz relevant, denn wenn ich jetzt denke an sowas wie Counter-Strike oder an League of Legends, da ist es natürlich so, dass allein durch meinen Skill des Spiels, durch die Art und Weise, wie ich das Spiel lesen kann, wie ich strategisch und koordiniert auch im Team handeln kann, ist ja auch eine sehr soziale Sache. Allein das soll relevant sein. Genau. Alles andere soll ausgeblendet sein. Wenn eine Person zum Beispiel einen schlechteren PC hat als die andere und es ruckelt, ja, oder laggt oder irgendwie sowas, dann wird's unfair.
Genau.
Weil da kann die Person nichts für. Das hängt dann nicht mehr mit dem Skill zusammen.
Absolut, genau. Genau, dann das andere, Fairness of Labor, das sind sozusagen Spiele, wo es nur darauf ankommt, dass die Leute denselben Input eingeben, also in der Regel Zeit investieren. Und die Spiele sind fair, weil die Spielerinnen beim selben Input das gleiche Ergebnis erhalten. Solche Spiele oder solche Spielelemente kennt man vor allen Dingen von so Spielen wie Farmville.
Ja.
Also ich komme, wenn ich dieselbe Zeit und in solchen Fällen auch dasselbe Geld investiere, immer zu demselben Ergebnis.
Aber ist nicht Farmville da auch ein schwieriges Beispiel? Weil wenn ich zum Beispiel Geld investieren kann, dann ist es ja so, jetzt kommen ja Personen an dieses Spiel heran, die haben eine ganz unterschiedliche Menge an Geld und können das unterschiedlich investieren. Insofern ist doch da eigentlich ein Einfallstor für Unfairness.
Genau, also ich glaube auch, also das ist das Einfallstor, aber ich sage nur, dass laut Definition das Spiel theoretisch fair wäre, wenn alle Spieler, weil es sozusagen garantiert, dass wenn alle Spieler dasselbe investieren an Zeit, und dann würden sie zu demselben Ergebnis kommen.
Hat also nichts damit
dass
zu tun,
Realität,
wie viel Geld man jetzt da hat, sondern
genau.
Nur, dass es ist eine Form, wenn ich das richtig verstehe, von prozessualer Fairness eigentlich, die davon ausgeht, wir haben hier im Grunde eigentlich so eine Blackbox und alles, was man da reinschmeißt, wird fair verarbeitet.
Genau.
Und das, was auf der anderen Seite rauskommt, ist dann im Grunde erstmal im Prinzip fair. Es sei denn, es war schon unfair, als man das manchmal Unfaires reingeschmissen quasi.
Exakt.
Okay, ich verstehe.
Mhm. Genau. Und jetzt merkt man auch schon solche, dass natürlich viele Spiele diese unterschiedlichen Arten von Fairness natürlich auch beinhalten. Weil zum Beispiel kennt jeder bei WoW sogenannte Grindphasen, wo es um Labor geht. Da geht es einfach nur um Zeit investieren. Da geht es nicht viel um Skill, sondern man farmt die Kreaturen oder die Büsche oder so ab. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die Momente, wo der Skill dann eben wichtig ist und Skill akkumuliert wird und so weiter. Das letzte wäre dann sozusagen noch die Fairness of Chance. Das ist so typisch, also jeder Spieler, der daran teilnimmt, hat dieselben Chancen. Also typischerweise, wir werfen Münze, Kopf oder Zahl, wer gewinnt. Jeder Spieler, der mitmacht, hat in jeder Runde, egal wie viel er investiert, immer dieselben Chancen zu gewinnen oder zu verlieren.
Ja.
Das ist eigentlich das Grundsatz an Fairness.
Genau. Man kann, um das jetzt nochmal mit George Eliot zu oder Eliot George heißt er, glaube ich, zu framen, wäre es so, man kann die es Genau, es besteht aus einer prinzipiellen Unvorhersehbarkeit, weil ich nie wissen kann, egal was ich irgendwie an Informationen habe, oder es gibt keine hinreichenden Informationen, damit ich vorhersehen kann, wie die Münze fällt.
Genau.
Oder der Würfel fällt.
Und das ist aber, finde ich, gerade das interessant, weil hier sieht man auch nochmal so eine schöne Unterscheidung. Zum Beispiel Roulette, das ist ein super faires Spiel, weil es ist randomisiert. Man weiß auch, wie die Chancen sind. Aber natürlich nutzen zum Beispiel Casinos sozusagen, und das ist dann eher unfair, natürlich ja, mit gewissen Methoden sozusagen und Versprechen und Suggestionen, dass man natürlich die Chance, ach, das ist, komm, ich hab das doch innen. Oder heute habe ich meinen Glückstag so und heute lege ich mal alles rein und sich eigene Systeme entwickeln. Also.
Das war jetzt dreimal schwarz, nächstes Mal ist bestimmt rot.
Ja, ja, genau. So, ja. Mhm. Und ähnlich kann man das natürlich auch bei dem Farmville-Beispiel sagen, wenn dann sozusagen eben so Game Economy, Ökonomie dazukommt, also quasi Mikrotransaktionen, die dann sozusagen nochmal sagen, hier, spar doch hier und sowas, dann fördert das natürlich auch eine gewisse Unfairness, die da dann auch erzeugt werden kann.
Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen zu behaupten, also, oder sagen wir es mal so, dass ich verstehe im Grunde die Kernargumentation von Christian Huberts hier sehr gut. Also auch diese Idee davon, es ist dann ein sehr meritokratisches System, wenn es nur darum geht, wer sozusagen jetzt hier sich am besten an die Anforderungen anpassen kann. Und das wird dann auch schnell zu einer Aristokratie. Hier würde ich etwas entgegenhalten. Gut, es gibt natürlich in Dark Souls auch jede Menge Wikis und Foren und eine sehr große Dynamik tatsächlich an Personen, die ein großes Anliegen daran haben, neue Leute hereinzuholen, das Spiel auch dann zugänglich zu gestalten, indem man sich Sachen anlesen kann, sich Videos anschauen kann. Aber im Grunde wäre mein Gegenargument eben, dass Fairness, würde ich begreifen, natürlich als ein normierendes Prinzip, ja, aber eben auch als Mittel, um sozusagen bestehende Ungleichheiten, nicht unbedingt Ungerechtigkeiten, aber um Ungleichheiten innerhalb des spielerischen Systems auszugleichen. Deshalb sehe ich Fairness auch mitunter als ein Prinzip der Inklusion. Deshalb würde ich eben auch sagen, wenn eine Person mit einem anderen Skill an ein Spiel herantritt, dann ist es sinnvoll, wenn es Accessibility-Möglichkeiten gibt, um sozusagen diesen geringeren Skill auszugleichen. Das aber muss natürlich nicht immer so sein. Deshalb ist diese Accessibility-Frage nochmal eine etwas andere, weil ich glaube eben nicht, weil während ich das gut finde auf der einen Seite, finde ich nicht, dass man das von Spieleentwicklern, von Spielestudios unbedingt einfordern kann, entgegen ihrer eigentlichen Vision sozusagen. Hast du denn, sollen wir mal ein bisschen beispielhaft auch nochmal werden?
Ja, gerne. Vielleicht? Ich hab so ein paar Beispiele, dich einfach mal fragen würde, ob du das fair oder unfair findest. Aber du kannst gerne anfangen.
Ja, nee, genau. Ja? Ich dachte nur tatsächlich, wir können es ja genauso machen, da wir jetzt ja so ein bisschen erörtert haben, was eigentlich Fairness für uns ist, dass wir an diesen Beispielen uns ein bisschen abarbeiten, um zu schauen, ist das fair? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Ja.
Du kannst mir gerne, wenn du ein Beispiel hast, ich bin sehr neugierig.
Also ich habe mal, den Tanuki-Suit hatte ich schon gesagt. Aber da würde ich dich vielleicht auch fragen. Also, findest du das fair, dass eine Person, wenn sie das Level 5-mal nicht schafft, sozusagen das Level automatisch schafft?
Ja. Nicht unbedingt automatisch schafft, aber das Angebot sollte es geben, finde ich gut. Insofern es vereinbar ist mit dem, was das Spiel tatsächlich auch zu tun bestrebt ist. Bei Super Mario ist es ja nun mal so, dass es dann schwierige Passagen gibt, die sind aber vielleicht jetzt nicht unbedingt essentiell für die Spielerfahrung oder sowas. Finde ich fair, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass man es ja nicht machen muss. Ich kann dann durchaus mir weiter die Zähne ausbeißen. Dazu gehören alle diese Vorkommnisse, in denen, nachdem man 5-mal gestorben ist, im Screen, dann irgendwie ein kurzer Screen erscheint und dann sagt, hey, bist jetzt so und so oft gestorben, du kannst den Schwierigkeitsgrad auch runterstellen. Yeah. Und ich mache dann immer, nein!
Yeah, jetzt will ich es erst recht schaffen.
Genau.
Also ich finde das auch, ich würde dir zustimmen, ich finde das auch fair, die Wahlmöglichkeit zu haben. Und gleichzeitig habe ich darüber nachgedacht, weil ja da so eine Riesendiskussion war. Natürlich liegt es auch immer im Auge des Betrachters. Und ich glaube, es wird erst im Vergleich zwischen verschiedenen Menschen überhaupt erst zu einer Diskussion, ob hier eine Fairness oder Unfairness liegen. Weil ich glaube, die Leute, die sagen, das ist unfair, sind die Leute, es ist eine Vermutung, die sich das hart erarbeitet haben. Da sind wir jetzt wieder bei der oberen Elite. Wir haben hart gearbeitet dafür. Und jetzt kommt da jemand, der das im Easy-Mode schafft und darf sich, weiß ich nicht, die 100 Microsoft Points oder so. Ja, also ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Fairness-Unfairness-Frage oder Git Good oder sowas nur dann zum Tragen kommt, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und man macht das ja nicht immer nur bewusst, sondern ja durchaus auch unterbewusst, indem man sagt, wenn man ein Spiel, eine Singleplayer-Experience hat und irgendwie etwas als unfair erlebt, dass man vielleicht sich auch dort sozusagen mit anderen vergleicht und das Gefühl hat, andere schaffen das vielleicht. Und ich habe jetzt hier irgendwie den unfairen Vorteil. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein manifestes Problem. Und auch eins, was hier, finde ich, denn eigentlich im Kern des Artikels ja steht, weniger tatsächlich die Frage, die Überlegung nach der Fairness, sondern eher die Frage, wie missgünstig sind eigentlich manche Leute, ja, dass sie in so eine Gatekeeper-Rolle eintreten und sagen, das darf man jetzt aber nicht schaffen können oder nicht geschafft haben, ist ja, denn man hat es genauso schwer wie ich. Das ist so ein bisschen wie so, ja, wir hatten früher ja auch nichts.
Ja,
so,
genau.
Und ich finde das tatsächlich enorm schade, weil ich glaube, dass jede Person selbst für sich entscheiden können sollte, wie intensiv man diese Spielerfahrung erleben möchte, wie viel Zeit man da hinein investieren möchte. Und insofern kann ich diese Missgunst nicht nachvollziehen.
Ich habe noch ein weiteres Beispiel und das finde ich interessant. Da bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, ich habe auch noch ein paar dabei. Ja.
Also, ich habe als Beispiel PUBG, Player Unknown Battleground, ja, oder vergleichsweise auch Battlefield, vielleicht auch jeden Shooter. Aber die beiden Beispiele sind mir besonders. Oh. Mhm. Und zwar, eine Person setzt die Grafik auf die minimalsten Details, weil dann weniger Gras ist und sozusagen eine höhere Sichtbarkeit der Feinde vorhanden ist. Mhm. Ist das fair oder unfair?
Fair. Metagaming im Grunde eigentlich. Ich würde sagen, es ist fair. Mhm. Denn man bedient sich ja der Möglichkeiten, die hier auch angelegt sind. Dasselbe trifft auf Modus für Farbenblinde zu. Ist tatsächlich auch immer so ein bisschen schwierig, das bedeutet natürlich, dass man auch die visuelle Gestaltung des Spieles weniger zu genießen vermag. Und das finde ich schade, weil das führt dann natürlich dazu, ja, warum macht man das? Dann können sie auch eigentlich das sparen. Ne? So. Ja. Könnten sie im Grunde vielleicht auch, aber ich würde sagen, es wäre vielleicht fair, wenn man die Server dann entsprechend vielleicht auch trennt. Wenn man zum Beispiel sagt, wenn jemand jetzt ist auch wieder schwierig.
Ist aber schwierig.
Ist schwierig, ja. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, vielleicht sollte man das gar nicht so machen können, sondern eher so, dass man das als Modus aktivieren kann. Hm. Irgendwie so Modus extra detailarm oder ja, sowas. Dann ist es so, wie beispielsweise, wenn ich mich recht entsinne bei PUBG, ist es, glaube ich, auch der Fall, dass man durchaus wählen kann, ob man ja in First Person oder Third Person spielt und dass es dann auch Server gibt, in denen es dann klar ist, hier ist nur First Person erlaubt. Das ist dann zum Beispiel fair, weil die Third Person Perspektive unter First Person Spielern oder die Maus und die Tastatur unter lauter Personen, die mit einem Controller spielen, ist unfair. Würde ich sagen.
Sehe ich auch so. Also ich finde es auch, genau wie du, ich finde es fair, weil das Spiel dir diese Möglichkeit lässt, in den Optionen das frei einzustellen. Und auf der anderen Seite denke ich wieder, aber wenn man das als Spieler wirklich mit der Intention macht, sich einen Vorteil zu verschaffen, weil man antizipiert, dass mein Gegenüber die Grafik genießen will, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das ist trotzdem fair, aber vielleicht nicht ganz anständig oder irgendwie nicht ganz kameradschaftlich, hatten wir ja gerade. Also da bin ich irgendwie, ich weiß es nicht, also da bin ich ein bisschen unentschlossen, aber ich würde auch sagen, so hart von der Definition her, ist das fair.
Das ist so ein bisschen wie auch bei Campern. Die große Diskussion in jeder Gruppe, irgendwie zumindest die jetzt in meiner Generation, irgendwie im Teenager-Alter auf der LAN-Party, du Camper. So. Und dann ist es natürlich auch mal die Frage, ich habe damit auch immer so ein bisschen gehadert, finde ich das eigentlich fair oder was würdest du sagen, so Counter-Strike, Camper sein, sich in irgendeine Ecke hocken.
Ist fair.
Und abwarten.
Absolut.
Fair Game. Fair.
Ja, man bemisst sich der Regeln und der Möglichkeiten, die das Spiel einen gibt, und hat keinen unfairen Vorteil. Eher, also ich war schon immer dass man sich dann eben als anderer Spieler darauf einstellen muss und kann.
dann haben zumindest die Rauchgranaten auch eine sinnvolle Funktion, ja. Wenn jemand irgendwie, man weiß, da sind irgendwie Camper unterwegs.
Es ist halt nervig. nervig ist es. Nervig ist aber, ja.
Ja, aber gut, dann müsste man natürlich eben auch sagen, das ist dann so ähnlich wie, also wenn, es natürlich ist eine Spielstruktur nicht perfekt. Ne? Und natürlich müsste man dann eben auch überlegen, inwiefern man zum Beispiel, und das kann man ja klug machen, man sozusagen Camping eher unattraktiv macht. Man muss es ja nicht irgendwie hart bestrafen, aber man kann ja Spielmechaniken implementieren, die Camping unattraktiv machen.
Ja.
Und das fängt vom Map-Design, beim Map-Design allein fängt das schon an, dass du zum Beispiel kaum Möglichkeiten hast, weil aus allen Richtungen irgendwie Eingänge und Ausgänge sind. Aber ich denke auch auf der einen, also ich denke, es ist halt nach den Spielerinnen, nach dem spielerischen Regelsystem fair, aber und hier kommen wir zurück auf diese Unveränderbarkeit der Regeln. Es gibt ja dennoch auch die Möglichkeit, irgendwie sich trotz der Tatsache, dass die Regeln selber nicht veränderbar sind, sich sozial in der Interaktion auf Regeln zu einigen. Absolut. Zum Beispiel zu sagen, wir spielen jetzt hier irgendwie, machen jetzt hier eine LAN-Party und wir einigen uns jetzt darauf, niemand campt. Oder niemand benutzt hier die AWP, weil die ist overpowered. Genau. Deshalb lassen wir die einfach weg und einigen uns darauf. Dann wäre es zum Beispiel nicht mehr fair.
Das stimmt.
Weil es eine Modifikation der Regeln ist.
Ja, absolut.
Wie hältst du es mit dem blauen Panzer in Mario Kart? Klassisches Beispiel. Du bist mit Mario Kart unterwegs.
Das ist ein schönes Beispiel.
Hast einen richtig guten Lauf. Du hast dich vielleicht auch vorgearbeitet irgendwie aus dem Mittelfeld. Hast du dich vorgearbeitet bis vorne auf den ersten Platz. Bis dort 10 Sekunden. Und dann kommt die Warnmeldung, der blaue Panzer ist auf dem Weg zu dir. Fair oder unfair?
Fair. Aber ein super Beispiel, weil es einfach ein Spiel ist, was ja in der Grundkonzeption eine gewisse Unfairness beziehungsweise ein Cheaten beinhaltet, weil ja in der Konzeption steht, also die Entwickler haben ja gesagt, die geben ja zu, dass zum Beispiel Spieler, die weiter hinten sind, Vorteile haben, die bekommen die mächtigeren Items, damit sozusagen damit jeder bis zum Ende das Gefühl hat, er könnte es vielleicht noch schaffen und das Rennen spannend bleibt. Und deswegen hat man natürlich trotzdem oftmals die Situation, wenn man sehr gut ist und die ganze Zeit, also meistens ist es ja so, derjenige, der in Mario Kart auf lange Zeit auf dem ersten Platz ist, wird am Ende irgendwann auf dem letzten sein. Aber trotzdem absolut fair. Auch wenn es unangenehm ist
manchmal. Es tut weh.
Es tut weh.
Ich tue mich ein bisschen schwerer damit.
Ganz kurz. Und hier auch nochmal. Subjektiv gesehen habe ich da ganz oft das Gefühl, dass es unfair ist. Also weil eben die hintere Person ständig den blauen Panzer, der ihr übrigens auch noch, das ist ja auch das blöde Paradoxon, was braucht denn der Fahrer auf dem achten Platz den blauen Panzer für den ersten? Das bringt ihm ja gar nichts. Ein Stern oder so wäre gut, aber das könnte dem auf dem letzten Platz nicht egaler sein, was mit dem ersten Spieler passiert. Sondern er hilft eigentlich nur dem Spieler 2.
Ja, ja.
Das ist aber eine ganz andere Debatte.
Aber der wird vielleicht, also der blaue Panzer nimmt ja auch zufällig die anderen mit, ne, wenn die irgendwie einigermaßen im Weg sind.
Ja, das stimmt.
Aber es ist auf jeden Fall, ich tue mich schon schwer damit, weil ich finde auf der einen Seite den Gedanken natürlich nett, dass man sagt, Personen, die dann irgendwie auf den hinteren Plätzen sind, haben dann einen Vorteil. Das ist auch so ein bisschen, das wäre jetzt die Multiplayer-Situation, die Singleplayer-Situation gibt es ja auch, die sogenannte Gummiband-KI, bei der man also das Gefühl hat, wenn man ein Rennspiel beispielsweise spielt, dass man eigentlich die ganze Zeit unter so einer Art Glaskuppel fährt oder in so einem Gummiband ist. Egal wie schnell man ist in diesem Spiel, egal wie gut man ist, der Gegner ist immer direkt hinter einem.
Genau.
Ich finde das irgendwie so ein bisschen auch unfair, weil tatsächlich ich sagen würde, das ist letztendlich natürlich, ist das der Spannung des Spieles zuträglich, aber wenn dann eine Person tatsächlich, sagen wir mal, eine Person ist jetzt nicht so gut in Mario Kart, aber es gelingt ihr dennoch auf den ersten Platz zu kommen, dann verliert sie ihn ja auch wieder. Mhm. Und irgendwie fände ich, also ich finde, dann sollte man eher andere Möglichkeiten implementieren, um diese Skill-Sachen zu verändern. Also zum Beispiel Fahrhilfen sind dann vielleicht so eine Sache, die ich irgendwie fair finde. Oder auch, dass man Handicaps einbaut, wie beim Golfen. Ja, also gewisse Handicaps einzuziehen, finde ich auch sinnvoll. Dann macht es auch mehr Spaß, weil es geht ja immer darum, Spaß zu haben und einen fairen Wettkampf zu haben. Also sollte ich die Möglichkeit haben, Handicaps einzustellen, wenn ich weiß, ich bin so und so gut und spiele jetzt vielleicht mit einer Person, die ist nicht so gut, stelle ich mein Handicap höher, habe ich mehr zu kämpfen und die andere Person und ich aber auch mehr Spaß.
Also es ist halt kompliziert, weil gerade so Mario Kart und auch Super Mario Party, das haben wir jetzt auch letztens öfter gespielt.
Mache ich auch gerade Mario Party.
Die sind natürlich, also das sind einfach auch Spiele, die ja auch weithin als unfaire Spiele gelten.
Das sind eigentlich extrem unfaire Spiele.
Aber rein definitorisch, glaube ich, sind sie fair, weil sie gemäß ihrer Regeln spielen. Die aber nun mal Unfairness oder wie soll man sagen, letzten Endes beinhalten. Und auch hier, ich finde Super Mario Party auch nochmal ein schönes Beispiel, da gibt es viele Unfaire oder zumindest Dinge, die einem unfair vorkommen, also Würfeln und man bekommt ausgerechnet immer den Stern geklaut und so weiter und zufällige Münzklau und so weiter. Aber was ich zum Beispiel total fair finde bei Super Mario Party ist, dass man vor jedem Minispiel üben kann. Und jeder Spieler darf selbst entscheiden, wann er fertig ist mit der Übung. Das ist so eine Kleinigkeit, die aber wohl in einem Spiel, was ich eigentlich gespeichert habe unter Unfairness, also Spiel ist eigentlich, Skill ist egal, wer gewinnt, kann nie vorausgesagt werden, dann so eine Funktion zu haben, dass man fairnesshalber sagen kann, auch wenn die anderen das Spiel schon gecheckt haben, kann auch der, der das zum ersten Mal spielt, so lange üben, wie er möchte.
Das finde ich auch tatsächlich wunderschön.
Ist nett.
Also ich spiele das ja tatsächlich auch gerade Mario Party und das ist dann auch wieder so ein typisches Beispiel für genau dieses Argument. Natürliche Ungleichheit soll ausgeglichen werden durch Fairness, indem man sagt, hier, wir spielen jetzt das und das Minispiel, hier ist ein Trial-Screen, da können alle ausprobieren, so lange, wie sie möchten und erst, wenn alle bereit sind, ich vielleicht als Person, die das häufiger schon gespielt hat, ich muss es nicht üben, aber wenn jetzt irgendwie jemand noch hier wäre, würden da jetzt zusammen irgendwie das spielen, ich weiß, du hast es jetzt auch gespielt, deshalb nehme ich dich jetzt nicht als Beispiel. Sagen wir mal, Natascha ist jetzt hier und dann spielen wir alle zusammen Mario Party, dann kann sie sich die Zeit nehmen, kann das Minispiel einüben, damit es dann tatsächlich wieder nur um den Skill geht.
Ja.
Wenn ich aber das Gefühl habe, wie das in Mario Party eben auch der Fall ist, ich kriege absichtlich schlechtere Würfe, ich kriege absichtlich schlechtere Würfe, weil ich gerade voraus bin, weil ich gerade irgendwie auf dem ersten Platz bin. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ich hatte schon manches Mal das Gefühl. Aber das kann auch rein subjektiv sein.
Ja, das weiß ich nicht.
Ja. Aber wenn dem so sei, dann wäre das, finde ich, eigentlich spielstrukturell unfair. Und zwar wäre das eine Verletzung eigentlich dieser Fairness of Chance von Jesper Juhl in dem Fall.
Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion um XCOM. Das kennt auch jeder, der XCOM gespielt hat. War lange Zeit diskutiert. Also, dass man sehr oft eine Trefferwahrscheinlichkeit von 95% hat und es geht daneben. Und man hatte immer das geht aber dann so oft gefühlt, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch eigentlich, macht das Spiel doch irgendwie, entscheidet selber, was da ist. Weiß ich nicht.
Das ist tatsächlich, abschließend nochmal kurz vielleicht ein Schwenkchen zu Singleplayer-Games
auch,
weil klar, Fairness ist besonders wichtig natürlich in Multiplayer-Games, darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Fairness ist auch wichtig in Bezug auf Accessibility, auch darüber haben wir gesprochen. Aber tatsächlich habe ich die intensivsten Momente, wo ich irgendwie denke, ey, unfair, habe ich in Singleplayer-Spielen, das hast du, glaube ich, auch schon mal angerissen, ein konkretes Beispiel, Yakuza Kiwami habe ich jetzt kürzlich gespielt, schon etwas älter. Yakuza Kiwami ist ein Remake des originalen Yakuza-Spieles, japanisches Action-Rollenspiel, in dem man in einem Stadtteil von Tokio unterwegs ist. Sehr, ich sag mal, sehr dramalastige Geschichte mit extrem langen Cutscenes und zwischendrin aufpoliert durch einen durch ein Rollenspielsystem, in dem man seine Figur weiterentwickelt, aber die Kämpfe sind actionbasiert, also in Real-Time und man prügelt sich in der Regel auf der Straße irgendwie herum. Und da ist es oftmals so, das Spiel ist natürlich auch schon etwas älter, dass, also man hat lange Zeit in dem Spiel keine Möglichkeit, sich gegen viele Gegner gleichzeitig zu verteidigen, sondern man kämpft idealerweise immer nur mit einer Person, aber immer wieder konfrontiert dieses Spiel einen im Zuge der Hauptstory mit einer Riesenmasse an Gegnern, die dann von allen Seiten auf einen einschlagen und man kann sich aber nicht wirklich wehren. Das heißt also, das Einzige, was man machen kann, ist, ich habe auch auf höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, muss man sagen, das Einzige, was man machen kann, ist, man kann sich vorbereiten, hinsichtlich hinreichend Health Potions mitnehmen, um die dann zu futtern während des Kämpfens, auf Pause drücken, Health auffüllen und dann hoffen, dass man irgendwie aus diesen 1000 Kombos, die Gegner gerade auf einen einschießen, irgendwie rauskommt. Da habe ich mir oftmals gedacht, das ist eigentlich unfair. Weil das Spiel hat mir sozusagen nicht die Tools gegeben, um mich da sinnvoll zu verteidigen in der Situation. Und dann werde ich da so durch die Gegend geschwartet und kann eigentlich nur hoffen, dass mein Health-Puffer reicht.
Ja.
Das kann auch sein, dass es am Schwierigkeitsgrad lag, den ich mich weigerte herunterzustellen. Aber
sehr gut. Ja, aber es ist natürlich auch insofern ein schlechtes Game Design. Also
ja,
man muss zumindest das Gefühl haben, man könnte das schaffen. Man kann das schaffen. Und es liegt eigentlich an einem selber. Aber wenn man das Gefühl hat, das Spiel ist eigentlich daran schuld, dass ich nicht gewinnen konnte oder nicht so gewinnen konnte, wie es mir beigebracht wurde, dann wird es, denke ich, schwierig. Und dann hat man diese Gefühle der Unfairness.
Genau, das ist eine sehr gute Beschreibung. Also gerade dieses Gefühl eigentlich des Ausgeliefertseins. Es liegt jetzt nicht an mir oder meinem Skill, weil eigentlich könnte ich mich verteidigen, aber die Spielstruktur ist nun mal so, dass ich gar nicht dazu komme, mich zu verteidigen, weil ich irgendwie ständig so combo-locked bin, von 5 Gegnern umgeben. Hier finde ich eben, und das würde ich auch schon unterschreiben, gerade bei Dark Souls habe ich jetzt nicht gespielt, aber Bloodborne ist es eben gerade so, dass das dieses hart, aber fair Prinzip ist. Denn immer, sobald der Screen You Died erscheint, weiß ich, warum ich gestorben bin. Dann kenne ich meinen Fehler und kann ganz im Sinne von Jesper Juhl aufbauen darauf und mich verbessern.
Absolut.
Liebe Leute da draußen, was sind Momente in eurer Spielebiografie, die ihr so richtig unfair fandet? Teilt uns das gerne mit in den Kommentaren auf pixeldiskurs.de oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Wenn euch diese Folge, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gern, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort auf den Unterstütze uns-Button klickt. Der führt zu unserer Steady-Kampagne. Denn Pixeldiskurs ist und bleibt für euch kostenfrei. Das ist sozusagen unser Prinzip und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr unsere Steady-Kampagne besucht. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten und auch besonders auf Apple Podcasts rezensieren. Das hilft uns sehr. Und diese Folge auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram teilen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.